Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Er hat mich gebeten, heute ihn als Podcaster, Printer und Onliner vorzustellen. Das mache ich natürlich. Also, herzlich willkommen bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, Tino Meyer. Guten Abend.
Hallo Jens. Ja, das ist mein journalistischer Triathlon-Dreikampf heute Abend. An so einem wichtigen Tag bin ich an allen Fronten sozusagen medial vertreten.
Wir können ja jetzt mal ein Geheimnis
wir
lösen.
Ja, wir haben uns heute schon mal gehört. Genau, wir können ja jetzt offen reden.
Wir können ja ganz offen reden. Wir haben uns ja heute schon das ein oder andere Mal gehört. Und ich frage mich gerade, ob wir irgendwann mal wie große Musiker nicht veröffentlichte Werke veröffentlichen. Also zum Beispiel das Vorwort, was sonst gekommen wäre, wenn wir jetzt nicht miteinander sprechen würden. Ob wir das irgendwann mal veröffentlichen. Es war gar nicht so schlecht, fand ich.
Ich glaube, da hast du mich vorgestellt mit und hier ist der Mann, der sich Tino Meyer nennt.
Ja.
Ich glaube, das hast du gesagt heute Mittag.
Siehst du? Können wir aber jetzt so nicht mehr ausstrahlen, weil es hat wichtige Ereignisse gegeben, über die wollen wir gleich reden, weil ich über Werke geredet habe und weil Musik heute, glaube ich, auch eine Rolle spielen wird. Hast du Grand Prix geguckt?
Nein.
Nicht?
Nein.
Und weißt aber, dass die Schweiz gewonnen hat?
Das habe ich gelesen. Wäre jetzt auch eine nette Überleitung.
Ja,
aber
das ist meine Überleitung.
Ach, das ist es schon gewesen.
Das kommt jetzt so.
Ah, okay. Ja. Dann muss ich zu meinem musischen Dasein nicht weiter.
Aber hast du das Lied mal gehört von der Schweiz?
Ich glaube auch das nicht. Nee, es sei denn, es ist irgendwo gelaufen und ich habe nicht erkannt, dass es von der Schweiz ist. Ich habe ein Interview gelesen, wo wir beim ESC gerade sind, mit Lena Meyer-Landrut.
Okay.
Die ja vor 14 Jahren, glaube ich, oder so gewonnen hat. Mhm. Aber da war ich damals großer ESC-Gucker.
Okay.
Love, oh Love, oder so ähnlich ging das. Ich singe jetzt nicht, ich versuche
besser,
das.
Besser, es ist doch schon, es sind doch schon die Abendstunden, also von daher.
Ja, der Tag war lang.
Ja, und es ist noch nicht zu Ende, also wie gesagt.
Wer weiß, was noch kommt, genau.
Wer weiß, was heute noch kommt.
Und nun zurück in die Schweiz.
Die Schweizer sorgen dafür, dass wir uns jetzt nochmal zusammenschalten, denn wenn es dann morgen alle wissen und alle erfahren, wollten wir jetzt nicht sagen, okay, wir sind hinterm Berg und wir hatten einfach keine Lust mehr, irgendwas aufzunehmen und dazu zu sagen. Also wir sagen mal gleich, die Runde, die wir heute aufgezeichnet haben, da waren eigentlich fast alle Geschichten noch nicht spruchreif, die jetzt spruchreif sind. Fangen wir mal an mit dem Schweizer. Thomas Stamm wird neuer Dynamo-Trainer. Die Kollegen der Bild haben es als erstes vermeldet, aber es sickert mehr und mehr durch.
Das deckt sich komplett auch mit den Informationen, die wir haben von sächsische.de. Und ich glaube, Jens, an dich ist es ja auch schon rangetragen worden. Du sagst es nicht, das sickert dann so durch. In Dresden bleibt ja nichts geheim und im Dynamo-Land erst recht nicht. Insofern kann man sagen, Thomas Stamm ab der neuen Saison, der Mann, der... Ich weiß nicht, ob er neuen Zwei-Jahres-Plan ausruft, aber der möglichst zeitnah Dynamo in die zweite Liga führen soll.
Grüezi, sagen wir als erstes. Grüezi, Thomas. Und wir haben ja in den letzten Wochen immer über ihn geredet und hatten uns eigentlich auch festgelegt, dass es auch unser Wunschkandidat ist, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also ich muss mal sagen, das ist auch die Art und Weise, wie es Dynamo jetzt durchgezogen hat, wie Thomas Stamm sich da in dem ganzen Prozedere so präsentiert hat. Ich meine, die Nummer ist ja jetzt schon 3-4 Wochen heiß sozusagen. Mhm. Hat mir sehr, sehr gefallen und eben auch seine Spielweise, wie er mit Freiburg gespielt hat. Wer jetzt auf die Tabelle guckt, wird sagen, was, Dynamo verpflichtet den Trainer des Tabellenletzten, des Absteigers. Ja, das ist ja aber halt nur die halbe Wahrheit. Ne? Da gehört ja dazu, dass Freiburg 2 eine unheimliche junge Mannschaft ist, die vor der Saison, also wenn man bei Dynamo von Umbrüchen spricht, ich glaube in Freiburg, der war noch krasser, da blieb wahrscheinlich, glaube ich, kaum ein Spieler und dann sind das ja alles verdammt junge Kerle. Und der hat ja wieder ganze Arbeit geleistet, wie im April erst Dynamo schmerzlich erfahren musste. Ne?
Du hast auf jeden Fall recht und er hat ja vor allem in der Vorsaison mit Platz 2 bewiesen, was er drauf hat und lässt, glaube ich, auch offensiven Fußball spielen. Aber eben auch, und das haben ja immer mehrere Menschen gesagt, pragmatischen Fußball. Also er weiß auch durchaus, was in der dritten Liga erfordert ist.
Ja, ich glaube, das ist als Trainer der zweiten Mannschaft ja sowieso so. Also wenn wir jetzt dann auch in unserem Gespräch mit unseren beiden Gesprächspartnern heute immer wieder über eine Stammelf sprechen. Das Wort Stammelf, Jens, da haben wir schon wieder ein neues Wortspiel. Ist das ja mit der Stammelf gar nicht so einfach. Mit der Anfangself war es ganz einfach. Ne? Das waren oft irgendwie die gleichen 12, 13 Namen, die sich in Anfangsstartelf wiederfanden. Bei Thomas Stamm in Freiburg, glaube ich, kannst du selten jede Woche die gleichen Elf aufbieten, weil dir immer wieder neues Personal ja auch zur Verfügung steht, weil ja die Fluktuation in so einer zweiten Mannschaft auch deutlich größer ist. Und ja, das hat er immer, glaube ich, ganz gut gemeistert.
Dass du den jetzt schon hier nach 4 oder 5 Minuten bringst, dieses schlechte Wortspiel.
Du, das ist, wenn ich es mir aufgeschrieben hätte, aber es kam mir, mir ist es ja selber erst aufgefallen, als ich es ausgesprochen hatte.
Also auf jeden Fall.
Abendstund hat Gold im Mund.
Ja, ich merke schon. Ich finde trotzdem, also das ist eine gute Lösung. Wir sind natürlich gespannt dann auf seine Präsentation. Ich finde auch rhetorisch hat er einiges drauf. Ist jetzt sicherlich nicht so im Rampenlicht gestanden bei der U23 vom SC Freiburg, wie er es hier in Dresden sein wird. Also da wird natürlich der Fokus extrem auf ihn gerichtet sein. Aber ich glaube, der wollte das auch. Also er hat ja selbst den Entschluss gefasst, mein Kapitel in Freiburg geht ja zu Ende, nachdem klar war, er tritt nicht die Nachfolge von Christian Streich an. Und dann war es auch mal an der Zeit, sich was Neues zu suchen. Auch wenn jetzt Dresden sicherlich ein bisschen weiter entfernt ist von der Schweizer Grenze, als das Freiburg gewesen ist.
Na, man spricht ja da immer gerne bei Spielern, und so ist das bei Trainern ja nicht anders, vom nächsten logischen Karriereschritt. Mhm. Und der Schritt, jetzt Cheftrainer der ersten Mannschaft in Freiburg zu werden, das wäre ein großer gewesen, zweifelsohne. Der nach Dresden ist jetzt erstmal räumlich, du hast es gerade gesagt, ein riesiger Schritt vom Süden der Republik weit in den Osten. Aber rein sportlich, glaube ich, muss das überhaupt keine schlechte Entscheidung sein, sondern ist für mich eher so eine logische Entscheidung.
Ich kann damit gut leben. Also von daher, wir sind natürlich neugierig. Wir können jetzt noch nicht zu viele Vorschusslorbeeren verteilen. Aber ja, wir freuen uns. Also ich denke mir mal, Dynamo war da nicht der einzige Bewerber im Rennen, aber Dynamo hat halt wirklich immer noch einen richtig guten Namen. Und wenn der Verein mal anruft, dann legt man nicht gleich wieder auf. Es sei denn, man heißt vielleicht Pep Guardiola oder Jürgen Klopp. Also andere, die da vielleicht suchen sind, sagen, das höre ich mir mal an.
Genau, und er hat nicht nur zugehört, sondern am Ende auch den Vertrag unterschrieben.
Wie weit sind wir denn beim Sportchef? Da las ich auch bei euch, da kristallisiert sich ein Mann aus der Region heraus, der hier in der Region gespielt hat.
Marcel Rosconi war oder ist der Name, ne, auf den du anspielst.
Genau.
Genau, ja. Er soll einer, vielleicht sogar der Favorit auf die Nachfolge von Ralf Becker als Sportgeschäftsführer bei Dynamo sein. Mhm. Ich meine, jetzt haben wir Thomas Stamm und wenn wir David Fischer Worten folgen, dann steht jetzt die Verkündung des Sportgeschäftsführers ja dann eben auch bald ins Haus. Ne? Mhm. Er sagt ja, Dynamo wird sehr wahrscheinlich zuerst einen Trainer präsentieren. Mhm. Das sollte, sagte er in der vergangenen Woche, in den nächsten 2 Wochen passieren. Und da liegen wir mit heute, oder wahrscheinlich wird es ja dann am Morgen, also Mittwoch, bekannt gegeben, liegen wir voll im Zeitplan. Und dann wird sicherlich bloß noch eine Frage von Tagen sein, bis auch der Sportchef, der sollte Mitte Mai bekannt gegeben werden. Das ist ein bisschen Spielraum, wird dann wahrscheinlich spätestens nächste Woche feststehen.
Größten Erfolge in Bayreuth gehabt als Sportchef, die damals auch von der Regionalliga gemeinsam mit Timo Rost in die dritte Liga geführt. Beim Chemnitzer FC war er bis Anfang 2023 beschäftigt, nur sehr kurz beschäftigt, dort hat es gar nicht funktioniert.
Ja, das habe ich auch so gelesen, muss ich sagen, also ich kann so aus eigenem Erleben oder auch jetzt nichts zu sagen, sondern echt nur vom Hörensagen berichten. Die Kollegen aus Bayreuth haben genau das beschrieben, dass es damals ein großer Verdienst war, auch Timo Rost nach Bayreuth zu holen und eben dann zusammen diesen Aufstieg zu schaffen. Marcel Rosconi soll ein eher zurückhaltender, eher ein stillerer Zeitgenosse sein, aber mit seiner Vita, du hast es angesprochen, passt er, finde ich, so ein bisschen in das neue Dynamo-Schema. Hm. Jung, entwicklungsfähig, mit einem gewissen Stallgeruch, mit einer gewissen, aus dem Dynamo-Land, so formuliert es ja Dynamo ganz gern, soll der neue Mann kommen. Das würden ja, sind ja alles Attribute, die Rosconi erfüllt.
Da bin ich aber jetzt glücklich. Also, dass du jetzt jemanden, der 48 ist, noch als jung bezeichnest, macht mich glücklich. Was machen wir denn mit der dritten Personalie des Tages? Die hatte sich abgezeichnet. Tim Stanislav Schreiber. Er hat offenbar den Namen Stanislav dann noch in seinem Namen. Ist das von Stanislav Tschetschesow?
Soll ich dir sagen, das war der erste Gedanke, den ich heute beim Social Media gucken hatte. Da tritt er ja als Tim Stanislav oder Stanislav auf. Und ich dachte, ey, wer sich so viel zu seinen schwarz-gelben Wurzeln bekennt, Das wird doch wohl nicht Tschatschessow sein. Aber das könnte eine unserer ersten Fragen an ihn sein, wenn Tim Schreiber so der Name des neuen Dynamo-Torwarts dann ab 1. Juli in Dresden ist.
Aber irgendeiner wird jetzt sicherlich sagen, sag mal, dass ihr das nicht wisst, der Stanislav ist dessen Onkel und deshalb heißt er so.
Ach so.
Keine Ahnung, also wir werden sicherlich irgendwie, weil Tim Stanislav kommt ja nun mal aus Freital und da wird sicherlich der ein oder andere wissen, wie es zu diesem zweiten Namen kommt. Hast du einen zweiten Namen?
Nein.
Nicht?
Ich könnte jetzt den alten Otto Warkes-Witz bringen. Meine Eltern waren so arm, wir konnten uns keinen zweiten Vornamen leisten. Wahnsinn. Und auch ich heiße nur Tino.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Wie ist das bei dir? Ich meine, Jens hat auch nur vier Buchstaben.
Ich habe einen zweiten Namen. Ich trage den Namen meines Vaters mit großem Stolz. Also von daher, wie gesagt, ich...
Na komm, jetzt lassen dir doch nicht von mir aus den Nasen ziehen. Ich
Jens
bin doch
so.
Ah, na, ist doch ein Wort.
Siehst du. So. Ja. Aber ich muss mir jetzt sicherlich wieder irgendwie Doppelnamen immer mal anhören, wenn man mich
überhaupt trifft. Nicht.
Ja, also.
Überhaupt nicht.
Also, was sagen wir denn zu Tim Stanislav Schreiber? Oder zu Tim Schreiber? Wir werden ihn ja Tim Schreiber nennen. Auch das eine gute Lösung.
Finde ich auch. Also, ich meine, wenn du vier Torhüter unter Vertrag hast, noch unter Vertrag hast, von denen keiner in der neuen Saison einen Vertrag hat, finde ich das doch mal einen echt schicken Move, wie wir jetzt neudeutsch sagen, eine neue mutmaßliche Nummer 1 zu präsentieren. Noch dazu mit so einem talentierten jungen Mann, sage ich mal, 22 glaube ich ist er, oder 23. Echt entwicklungsfähig und auch das ist wieder das Dynamo-Profil. Ne? Hat aber trotzdem schon nachgewiesen, dass er was kann in dieser Saison mit Saarbrücken. Hat, glaube ich, das habe ich in der Pressemitteilung gelesen, sogar schon 10 Spiele in der zweiten Liga gemacht. Dann wahrscheinlich für Holstein Kiel, tippe ich. Und das ist für einen jungen Torhüter schon mal eine ganze Menge. Also er hat schon einiges erlebt und trägt halt so ein bisschen dieses Dynamo-Blut in sich. Und das muss jetzt erstmal überhaupt nichts Schlechtes sein. Also so Identität, das finde ich schon nicht schlecht. Und lässt jetzt natürlich in der Torwartfrage, die wir dann jetzt in unserer folgenden Runde auch nochmal diskutieren, ja, ganz, ganz viele Optionen. Ne?
Was mich ein bisschen wundert, vielleicht geht es nur mir so, hast du irgendeine Vertragsdauer rausgelesen? Weißt du irgendwas, wie lange er unterschrieben hat, wie da die Konstellationen sind? Oder sagt man, interessiert niemanden?
Da ist bislang nichts durchgesickert, auch nicht bis zu uns oder zu mir. Habe ich nichts gehört, kann ich auch nur die Pressemitteilung zitieren oder eben halt nicht zitieren, weil nichts drin stand.
Okay, ist jetzt unter Vertrag.
Es stand dort, er wechselt aus Leipzig nach Dresden oder nach Elbflorenz.
Glaub, also ist jetzt fest verpflichtet worden? Oder?
Und das, aber da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ich meine, man kann ja zwischen den Zeilen lesen. Er hatte einen Vertrag bei RB Leipzig bis 2025. Mhm. Eine erneute Leihe konnte es nicht geben.
Ja.
Damit muss ihn Dynamo gekauft haben. Und wir können mal ziemlich sicher davon ausgehen. Ich glaube, er hat wohl einen Marktwert, der bei rund 500.000 liegt, 500.000. Auf die kann RB zwar verzichten, auf die käme es jetzt nicht an, aber wir sind ja doch im Profifußball unterwegs. Ich habe irgendwo die Formulierung gelesen, wenn irgendein Verein Tim Schreiber gekauft hätte, hätte man diese 500.000 wohl aufgerufen. Aber für Dynamo würde man den Preis wohl auch niedriger gestalten. Ich habe von irgendwas von 100.000 bis 150.000 Euro gehört, aber das ist wirklich nur gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es in dem Bereich sich bewegt, was aber für Dynamo ja doch auch eine stolze Summe ist, weil man ja auch jahrelang dabei war, immer nur ablösefreie Spieler zu verpflichten oder eben auszuleihen.
Aber wir müssen jetzt keine Fanfreundschaft ausrufen, oder? Zum Verein dort im nördlichen Sachsen.
Ich wollte nur journalistisch, heute an meinem journalistischen Dreikampf, wollte ich auch journalistisch genau sein.
Gut, dann frage ich dich noch kurz, was macht neben dem journalistischen Dreikampf der sportliche Dreikampf?
Oh, langer Tag, das ist das Stichwort. Ein Hashtag langer Tag, heute früh 6.30 Uhr das Arnoldbad betreten.
Und mit Badekappe?
Nein, die Zeiten sind vorbei.
Okay.
Das war noch, als du früher unterwegs warst und als, um dich jetzt gleich wirklich zu piesacken, als du wahrscheinlich mit Name und Zweitvornamen auf der Badekappe notiert warst.
Hätte ich dir diesen Zweitnamen nicht gesagt.
Also ich schwimme ohne Badekappe, aber es war halt reichlich Platz. Ich hatte so das Gefühl, wo es draußen wärmer wird, zieht es die Menschen eher ins Freie und nicht mehr in die Schwimmhalle. Was mir aber ganz recht war. Das heißt, Disziplin 1 des Triathlons ist in Arbeit. Disziplin 2, das Fahrradfahren, geht auch gut. Mhm. War ich die letzten Tage unterwegs, werde ich morgen früh wieder eine Runde drehen. Und Laufen, Disziplin 3, da geht ja ohnehin ganz gut. Da profitiere ich jetzt ein bisschen von der Marathonform.
Dann lass uns starten.
Dich frage ich jetzt nicht genau, sondern dass wir jetzt starten. Aber was man an der Stelle mal würdigen muss, das war ein bisschen mein kulinarisches Social-Media-Erlebnis am Wochenende, war das Foto, was du mir geschickt hast von deinem Rhabarberkuchen, den du gebacken hast.
Ich muss sagen, ich war früher, als Kind, habe ich Rhabarber gar nicht gemocht. Und mittlerweile bin ich Rhabarber-Fan. Also jetzt nicht Ultra, also Ultra bin ich wahrscheinlich. Na, ich bin Erdbeer-Ultra. Also,
Erdbeer-Ultra,
ja, wie gesagt. Und ich sag gleich, Erdbeer total. Die Wassermelone ist eher der Verein, über den wir gerade geredet haben, von dem Tim Stanislav Schreiber kommt. Also Wassermelone kannst mich jagen. Aber Erdbeere und auch Rhabarber sehr, sehr gerne. Ja. Und deshalb habe ich ein Rezept gefunden und habe mich mal am Rhabarberkuchen ausprobiert. War lecker.
Hat er so gut geschmeckt, wie er aussah?
Ja, war gut. Ja, konnte man auf jeden Fall essen. Ich habe ihn nicht komplett voll aufgegessen. Ich habe auch abgegeben.
Ein edler Charakter und genau, apropos abgeben. Wir erweitern jetzt die Runde.
Und sagen zuvor aber noch Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Radeberger unterstützt diesen Podcast und darüber sind wir sehr glücklich. Und am 1. Juni, am Kindertag, findet im Rahmen des Radeberger Bierstadtfestes das größte Bierfassrollen Sachsen statt, rund um den Marktplatz in Radeberg. Ein Wettkampf, der seinesgleichen sucht. Und bis zum 27. Mai, also noch knapp 2 Wochen, kann man sich unter bierfassrollen@bierstadtfest.com bewerben als Hauptgewinn. Für den besten Bierfassroller locken dann VIP-Tickets für ein Heimspiel der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Also dabei sein beim Bierstadtfest und beim Bierfassrollen am 1. Juni. Und jetzt geht's hinein in eine besondere Runde, auf die wir uns, Tino, glaube ich, sehr, sehr freuen.
Das stimmt, wir sind heute ein Quartett. Wir erweitern unsere Runde um 2 Personen, die, jetzt würde man vielleicht vermuten, da haben sich wieder Journalistenkollegen eingeladen. Nein, ganz falsch. Sondern wir haben 2 besondere Gäste, die sich privat gut kennen. Einer ganz tief bei Dynamo drin und der andere mindestens vom Herzen ganz tief bei Dynamo, aber aus einer ganz anderen Branche.
Spannend. Und wir freuen uns über diese ganz besondere Runde mit ihm. Er gehört zu den prominentesten Dynamo-Fans, ist Weltmeister, ist auch für das Lied verantwortlich, was zum Einlauf der Mannschaften im Stadion läuft, hat beim 70. Geburtstag der ruhmreichen Sportgemeinschaft im Stromwerk aufgelegt. Man könnte mit ihm auch einen Musikdöner, Lifestyle-Reise und natürlich auch einen Fußball-Podcast aufnehmen. Wir machen heute Letzteres. Wir freuen uns sehr. Premierenbesuch von Sebastian König, besser bekannt unter SKY83. Sebastian, schönen guten Tag.
Hallo, hi, grüß dich. Freue mich, dabei zu sein.
Und er ist quasi Missionar, geht von Haus zu Haus, sagt, dass Dynamo total dufte ist, verschenkt dazu noch Ginflaschen und ist nebenbei noch TV-Experte, Torwartkoordinator und auch natürlich ein fettes Stück Dynamo Dresden, Benny Kirsten. Benny, guten Tag.
Wow, da bin ich ja jetzt aber wirklich auch angetan von dieser Ansage. Danke dir dafür, aber wir verschenken ja eigentlich nichts, niemand verschenkt was. Jens, das weißt du?
Ich weiß. Nein, aber bei deinem Missionarsdienst, das können wir ja vielleicht gleich mal als erstes sagen, du hast ja bei Sebastian wirklich missionarische Dienste geleistet, weil, soweit ich gehört habe, war ja der Kollege Sebastian König zunächst mal fetter Bayern-Fan, das ist er offenbar immer noch, Werder Bremen-Fan, das rührt aus seinem Jugendverein Grün-Weiß-Elster und du bist dann gekommen und hast gesagt, du guck dir mal die Sportgemeinschaft an.
Ja, so krass würde ich es gar nicht beschreiben. Ich glaube eher, dass das darauf hinaus, ich habe damals ja schon mal vor der Corona-Zeit, hatte ich ja schon mal so eine kleine Idee, wie man Sportler und Musikkünstler und so weiter ein bisschen vereinen kann. Und dadurch sind wir zusammengekommen und dass er dann so jetzt, wenn man das in der Gegenwart betrachtet, so tief jetzt drin ist mit dem, was er gemacht hat, das ist natürlich auch aufgrund seiner musikalischen Leistungen. Das ist also quasi bloß das Anschubsen von mir und danach die Qualität, die er einfach hat und die Akzeptanz in dieser Stadt. Und so viele Weltmeister haben wir ja auch hier nicht in Elbflorenz.
Nee, genau. 10 Jahre ist es jetzt her, oder Sebastian?
Ja, genau, 10 Jahre. Es ist ein Jubiläumsjahr sozusagen.
Gibt es da was Besonderes? Also gibt es ein Shirt oder machst du irgendwie einen besonderen Gig auf 10 Jahre Baku?
Ja, tatsächlich machen wir eine Tour dieses Jahr nach den Festivals. Nennen wir das Ganze so Year of the Champion, um das Ganze nochmal nach vorn zu bringen. Und es wird auch eine fette Party Ende des Jahres im Stromwerk geben. Aber mehr Details dazu werden erst noch bekannt gegeben. Aber ja, wir machen dieses Jahr auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf dicke Hose, um das nochmal nach vorn zu bringen, dieses Champion-Ding.
Ja. Und wir könnten den Podcast ja heute auch als Podcast oder als Selbsthilfegruppe für leidgeprüfte Bayern-Fans umdeklarieren. Denn Tino Mayer ist heute nicht alleine. Wir haben ja noch einen zweiten Bayern-Fan in der Runde. Habt ihr beiden gelitten am letzten Mittwoch, Tino?
Naja, was soll ich sagen? Bis zur 88. dachte ich ja wirklich, das sieht gut aus. Und vielleicht kommen sie irgendwie durch. Und das ist so dieses, das ist so ähnlich wie Dynamo in Regensburg, wo ich dachte, dass ja, die andere Mannschaft ist schon irgendwie drauf und dran. Und ja, eigentlich müsste das Tor ins Gegentor fallen. Aber vielleicht kommst du irgendwie durch. In solchen Spielen, in diesen besonderen Spielen, wo du die große Wende schaffen kannst, wo eben auch mal ein bisschen Glück zusammenkommen muss, dass es dann so endet. Puh, das war schon hart, ja.
Sebastian, du hast beim OMR, beim großen Marketingfestival in Hamburg aufgelegt, zeitgleich. Wie hast denn du das mitbekommen, das Ganze?
Ja, ich kam dann in die VIP-Area und da hatte jemand dann sein Telefon aufgestellt und da habe ich es dann gesehen, dass es 1-0 steht und ich kam wirklich dazu und dann fielen die Gegentreffer. Ich habe halt mittlerweile echt das Gefühl, ich bin so an Niederlagen schuld von Mannschaften, ne? Muss ich leider Gottes sagen. Vielleicht ist es manchmal besser, ich bleibe den Spielen fern.
Jetzt muss ich aber mal einhaken, mal ganz kurz. Ey, jetzt heult ihr als Bayern-Fans auch mal ganz leise. Ja, wirklich, jetzt, also jetzt reicht's ja mal. Also das ist ja von ganz oben, vom Höchsten runter geheult. Es ist mal ganz gut, dass jetzt langsam mal so, dass der deutsche Meister aus dem Rheinland kommt. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, es ist ein Dynamo-Podcast. Und wenn wir jetzt Dynamo-Fans erzählen wollen, dass Bayern-Fans dieses Jahr leiden, ne? Also da würde ich mich jetzt aber auch verarscht vorkommen, Jens. Also jetzt mal ganz still in Weiß und Rot.
Ich will ja ganz kurz nur noch die Frage stellen, Schiedsrichterentscheidung, weil die viel diskutiert wurde. Am Tag danach haben mir Bayern-Sympathisanten gesagt, der größte Skandal seit Wembley 66, das gibt's doch nicht. Und der Pole ist schuld, dass wir nicht im Finale stehen. Wie seht ihr's?
Also ich musste spontan denken an das Spiel gegen KSC, wo Lothar Matthäus sein Interview hatte und sich da so aufgeregt hat. So, das kam mir irgendwie in den Sinn. Aber ja, es ist, wie es ist. Verlieren gehört ja auch dazu. Und es ist mal schön, hat man wieder mal ein bisschen was zu reden. Mhm. Aber ich muss Benny recht geben, die Dynamo-Saison hat mich auf jeden Fall viel, viel mehr bedrückt als jetzt dieses Ausscheiden. Ich hätte einfach gerne ein deutsches Finale in England gesehen und freue mich riesig für Dortmund, muss ich wirklich auch sagen.
Schön. Aber weil du fragst, Jens, so mit der Trauer oder wie auch immer, oder ob das Schiedsrichter schuld ist, am Ende ist ja so eingeleitet, hat es ja ein bisschen der Torwartfehler von Manuel Neuer. Und wenn man Benny in der Runde haben, Benny, vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal sagen, der Manuel Neuer hat es ja danach so beschrieben, er hat den Ball anders eingeschätzt, er springt ihn dann an den Hals und dort war er nicht festzuhalten. Aus rein fachlicher Perspektive, wir sind ja ein Fußball-Podcast, ohne Sympathie, sondern einfach aus Torwartsicht, kannst du das von außen nachvollziehen, beschreiben, wie das passiert ist?
Ja, also erstmal musst du natürlich schon mal sagen, dass wenn Manuel Neuer einen Fehler macht und das kommt ja genauso häufig vor wie bei anderen auch, bloß halt die Bandbreite an Schüssen, die auf ihn kommen, die sind halt deutlich geringer. Ne? Deswegen wiegt ein Fehler jetzt mal in der Statistik deutlich schwerer als jetzt bei einem Torhüter, der dreimal so viel Bälle aufs Tor kriegt im Spiel. Aber natürlich, und es ist immer wieder so ein bisschen, ich hatte es mal in Bielefeld, wo es einen Bereich gab auf dem Platz, der so ein bisschen seifig war. Und wenn du den Ball halt da drauf hattest, dann ist der mir aus den Händen geglitten. Und damals hat man mir so gesagt, ja, das ist alles nur eine Ausrede. Natürlich ist das irgendwo eine Ausrede. Und es ist ja auch, ich sage ja nicht, dass es deswegen aus meiner Sicht vermeidbar war, sondern es geht eher darum, dass nicht immer alles in der Hand von Torhütern liegt, nur weil wir vielleicht das letzte Glied in der Kette sind. Und wenn du in dem Falle jetzt bei Manuel Neuer einfach sagst, ja, es war halt eben schwer für mich, diesen Ball zu verteidigen oder den Ball festzuhalten oder wie auch immer, dann ist das erstmal seine Einschätzung aufgrund der Situation, die er dort vorfindet. Man kann nur durch seine Augen sehen. Das klingt von außen oder sieht von außen immer super aus. Ja, muss er machen, muss er das, muss er hier. Wenn wir da mit Feldspielern genauso ins Gericht gehen würden, dann würden wir ja aus der Kritik gar nicht rauskommen. Aber das ist nur ein part of the deal, wenn du Torhüter bist. Ich sag das meinen Jungs auch immer, wenn ihr was Einfaches machen wollt, dann werdet Stürmer.
Sebastian, du bist Stürmer gewesen, oder? Also du warst eher offensiver. Du hast das den Rat von Benny dann angenommen.
Ja, genau. Also ich habe dann einfach immer vorne gewartet, bis mich jemand anschießt. Und mein einziges Kopfballtor, was ich je erzielt habe, ist auch genauso passiert. Da habe ich heute noch eine schiefe Nase von. Und da hat er wohl recht. Aber ja, der Kim stand ja für seine Fehler im Hinspiel auch sehr an der Kritik. Sein Stellungsspiel war ja da schlecht. Also gut, ja, Fehler werden gemacht. Das ist, wie es ist.
Jetzt sprechen wir gleich über Dynamo Dresden. Eins noch, Benni, du hast so ein bisschen durchklingen lassen. Leverkusen kriegt so in dieser Saison alles zurück, was sie in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten auf die Fresse bekommen haben, oder? Denen gelingt alles. Also verlieren können sie definitiv nicht. Und die letzten Minuten kannst du dich drauf verlassen, Bayer schießt da immer noch ein Tor. Wird's das Triple?
Es wird das Triple, glaube ich, werden, weil die Art und Weise, wie du die Gegner jetzt auch schon vor dem Spiel einschüchterst, dass es eigentlich ein 1-0, ein 2-0 nicht reicht. Und wir hatten jetzt Männertag am Donnerstag, war mein Vater bei mir oben gewesen und wir haben zusammen das Spiel geguckt. Und es ist einfach so, dass du auf die Uhr guckst und sagst, okay, 86. Oh, wow, das könnte vielleicht heute das erste Mal soweit sein. Und dann spielen die aber einen Fußball, der von seinem Druck her so einschüchternd ist, dass du gemerkt hast, dass Roma eigentlich nicht wusste, was sie jetzt zu tun haben. Weil du guckst natürlich die letzten Spiele an und sagst dir, boah, die kamen immer so und immer über die Seite und du kommst durchs Zentrum und dann kommt Wirtz rein, der angeschlagen war, macht da 3-4 Pässe und dann geht der Stanisic auf der Außenseite, kappt ein und du spürst es vorher schon, das Ding wird reinfliegen. Und wie dann auch alle jubeln, das Stadion so Kopf steht und man sagt ja in Leverkusen so, ja, das Publikum und darf nicht vergessen, das sind 120.000 Einwohner in Leverkusen. Diese Stadt ist dieses Jahr so dermaßen entschädigt worden für die 124 Jahre zuvor, wo du nie was geholt hast, wo immer alle dich so lächerlich gemacht haben, Vizekusen und ihr werdet nie deutscher Meister und dann kommt einfach so eine Saison und ich glaube, jeder Fan sagt sich, okay, jetzt haben wir unseren Kreis geschlossen und auch ich saß vorm Fernseher, als sie Meister geworden sind, endlich hast du diese Last runter, dass du es niemals wirst und dass du jetzt so eine Saison hinlegst, ist natürlich für die Geschichtsbücher und sowas Schönes, wenn du da aufgewachsen bist und das bin ich nun mal einfach, wenn du die Leute, die da leben, kennst, dass sie einfach wirklich mit Tränen in den Augen auf diesem Rasen standen und sagen, wow, endlich.
Ich stelle mir das sehr interessant vor. Also ich hätte gerne Mäuschen gespielt am letzten Donnerstag bei eurem Männertagsabend, bei eurem Fußballabend und frag mich dann, wie viel an so einem Fußballabend, wo ihr vielleicht auch, ja, mal ein Bier trinkt, redet ihr dann auch über die aktuelle Situation von Dynamo Dresden, von Vater zu Sohn oder von Sohn zu Vater?
Ja, das machen wir aber auch unabhängig vom Vatertag, weil das ist ja auch wichtig.
Logisch.
Das ist ja auch wichtig, sich über Dinge auszutauschen, auch so wie die Stimmung insgesamt im rund um den Verein ist, aber auch im Verein drin. Und nur so entwickelst du ja was, nur so entwickelst du Lösungsansätze, du musst viel, viel in so einer Situation sprechen. Du darfst es nicht übertreiben, du darfst nicht Dinge zerreden, aber wir haben ja alle gespürt, ich glaube, da bin ich jetzt nicht der Einzige, der im Januar da gesessen und sagt, eigentlich geht's nicht, eigentlich können wir es nicht verkacken. Dann kommt der Februar und du denkst dir, boah, da so langsam wäre mal wieder cool, so ein Sieg so, und dann kommt das nicht. Dann kam 60 München, zwischendurch war mal Lübeck, wo ich dann dachte, okay, alles klar, sie sind wieder da, passt soweit. Und dann halt eben aber das Spiel gegen Saarbrücken war so ein bisschen so der Knack, wo ich gesagt habe, okay, krass, ey, also ich habe sowas in der Form noch nicht erlebt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum du so viel über die Situation sprechen musst, weil ganz wenig in so einer Situation waren. Auch in der Liga. Ja, das ist ja, es gibt, glaube ich, keinen Vergleich. Und auch, ich glaube mal, auch Regensburg hatte dieselben Probleme eigentlich. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, dass du nur ein Spiel hättest gewinnen müssen, Verl zum Beispiel oder Saarbrücken, dann wärst du ja jetzt fett im Geschäft. Also das sind einfach so Dinge, das macht den Fußball charmant und deswegen spielen wir das Spiel auch so gern und deswegen bist du auch Journalist geworden oder ihr beide, weil einfach das Spiel nicht berechenbar ist. Und dass es immer irgendwann dazu kommt, dass Leverkusen wahrscheinlich ungeschlagen Meister wird, 50 Spiele in Folge nicht verliert und Dynamo halt eben es schafft, aus den Ausstiegsrängen zu rutschen. Und das in einem Jahr, also das, der neutrale Fußballfan, der hatte ein sehr, sehr schönes Fußballjahr.
Boah, aber ganz ehrlich, ich frage nicht, wie meine Rückrunde war und ich frage es auch gleich weiter an Sebastian. Sebastian, also ich bin bei Benny. Bei mir war es wirklich auch das Saarbrücken-Spiel. Bei dem Saarbrücken-Spiel war es für mich quasi dann durch. Dieser Sonntag, wo alle gesagt haben, heute klappt's, wer soll denn Besseres kommen für uns als der erste FC Saarbrücken? Die sind raus aus dem Pokal, die hängen durch, die müssen wir heute knacken. So, das war ja eigentlich gefühlt auch das Spiel der letzten Chance für Markus Anfang. Klar hat man dann noch 2 Wochen gewartet, bis man sich von ihm getrennt hat. Für mich war das Knackpunktspiel. Neben dem Dortmund-Spiel, weil mit Dortmund fing es so irgendwie an, mit dieser Chance von Haupe, die er nicht reinmacht, und im Gegenzug fällt dann das Tor für Dortmund. Wie war es für dich? Warum, ich musste dieses schlechte Wortspiel jetzt mal bringen, ist es in der Rückrunde bei Dynamo Dresden nicht eskaliert?
Ja, das ist die gute Frage, ne? Also es könnte damit zusammenhängen, dass vielleicht wirklich die im Trainingslager irgendwas passiert ist, weil ich kann es mir nicht anders erklären, warum gab es so einen krassen Einbruch, ne? Also man hat dort schon gemerkt, dass einige Spieler irgendwie nicht mehr berücksichtigt wurden, auch schon in den Testspielen nicht, die ja bei YouTube und so übertragen wurden. Ich habe mir das angeguckt, da habe ich mich schon gewundert, was ist da eigentlich passiert. Und dann in der ganzen Rückrunde stand ja die Starting 11 quasi immer so fest, es hat sich nicht viel getan, und ich glaube auch schon bald nach dem Dortmund-Spiel hatte ich mich dann hinreißen lassen, auf Instagram zu kommentieren, und so habe sowas gesagt, Anfang bettelt um seine Entlassung, lass ihn endlich gehen, und ich glaube irgendjemand hatte dich dann eingeloopt und so sind wir auch ins Gespräch gekommen, und ich denke halt, hätte man da vielleicht schon eher Konsequenzen gezogen, auch wenn viele Fans hinter diesem Trainer so krass gestanden haben, hätte man wahrscheinlich das Ruder noch rumreißen können. Aber ich will noch mal dazu sagen, ihr seid Experten, ihr seid viel tiefer drin in der ganzen Thematik. Ich bin nur ein Fan, der das Ganze von außen betrachtet. Deswegen ist, glaube ich, meine Meinung auch wirklich nur so eine persönliche Fanmeinung und wiegt nicht so sehr wie eure Expertenmeinung, das will ich an der Stelle nur mal gesagt haben.
Ja. Naja, aber mal trotzdem, also ich finde es ganz, ganz wichtig, du bist ja auch ein Fan, der zum Beispiel in deinen sozialen Netzwerken gelesen wird, und du steckst ja schon tief drin, also du hast auch zu dem einen oder anderen Spieler Kontakt, du kennst Benny sehr, sehr gut, also ich glaube schon, dass du in der Dynamo-Bubble tief drin steckst und weißt, wovon du redest, und das sind ja die Fragen, die wir uns auch seit Wochen stellen, Tino, wo ist der Punkt, wo hätte man nochmal handeln können und warum hat man nicht gehandelt?
Naja, es dreht sich ja dann auch seit Wochen immer wieder ums Gleiche. Von daher ist es auch gut, das haben wir ja letzte Woche schon im Podcast gesagt, wenn wir so ein bisschen eine Außenperspektive auch reinkriegen. Ein Stück weit natürlich auch Dynamo-gefärbte, also Dynamo-sympathisierende Außenperspektive. Und wenn du das jetzt, Sebastian, das Trainingslager nochmal ins Gespräch bringst, klar, am Ende ging es dort wahrscheinlich auch los. Und ich finde das schon interessant, wenn man von außen halt auch sagt, vielleicht hätte man Markus Anfang doch konsequent sich eher davon von ihm trennen müssen, weil wen willst du, ich meine, der Verein hat ja die Spieler gefragt, die hielten ja bis zu, die Starting 11 zumindest bis zuletzt, haben sie Anfang verteidigt, logisch, klar, ne, wenn man immer berücksichtigt wird, klar waren die dann auch von ihm überzeugt, und dass er die Anschlussspieler verloren hat, so von 14 bis 17 bis 20, Nummer 20, das haben wir ja schon ein paar Mal auch gesagt, und vielleicht ist das so einer der Hauptgründe, weil eine Mannschaft eben nicht nur aus 13 Spielern bestehen kann.
Mhm. Kann ich kurz einhaken?
Ja, sofort.
Also da geht's mir jetzt gar nicht um Markus als Person oder als Trainer oder ähnliches, sondern mir geht's jetzt einfach mal darum, das ist ein schwieriger Bereich, den wir jetzt gerade ansprechen, weil ich finde, in einer Mannschaft, wenn du, natürlich hast du 11 Spieler, ja, du hast auch dann einen Anschlusskader von unterschiedlichen Charakteren. Es gehört aber zum Charakter ebenso dazu, in so einer Situation dich trotzdem mit deinem Ego ein kleines bisschen hinten anzustellen. Natürlich musst du auch darauf aus sein und musst dich auch ein bisschen auf deinen Job besinnen und sagen, okay, ich spiele jetzt gerade nicht, ich muss was ändern, ich muss was tun, damit ich eventuell eine Alternative bin. Und eine Sache ist da auch klar, du gehst durch die Saison nie mit 11 Spielern. Du gehst immer mit 3 Torhütern, du gehst immer mit 3, 4 Wechslern, du kannst 5-mal wechseln im Spiel. Da muss man auch einfach dann mal sagen, ja, da ist die Emotion und der Kopf und die Mentalität vielleicht auch mal gekränkt, und man muss dann in gewisser Weise auch mal über seinen Schatten springen. Aber wenn ich reinkomme, dann sind es meine 10 Minuten Primetime. Und dann ist es einfach auch so, dass du da auch einen Vertrag unterschrieben hast, nicht um Stammspieler zu sein, sondern um Teil der Mannschaft zu sein. Und das große Ziel war, hier einen Aufstieg zu machen. Und vielleicht bin ich da auch selbst ein gebrandmarktes Kind, weil ich immer wieder auf Chancen gewartet habe und gesagt habe, ich muss. Ich musste auch 2,5 Jahre hinter Axel Keller auf der Bank sitzen, um irgendwann mal die Chance zu bekommen, die ich dann erst verkackt hat und dann die zweite Chance dann auch wirklich genutzt habe. Aber dafür bist du auch Profi. Du bist Disziplin und Profi muss zusammengehören. Und da muss es auch mal sein, dass du durch so eine Situation gehst und das Gesamtziel der Mannschaft auch so ein kleines bisschen über deinem Ego anstellst, ohne einen Spieler da rauszunehmen, also irgendeinen auf einen zu zeigen, das ist nicht der Kern, aber das ist der Punkt, der einfach wichtig ist.
Aber Benny, findest du nicht, dass viele Spieler genau dies getan haben und dann im Spiel darauf trotzdem nicht berücksichtigt wurden oder Leistung gezeigt haben im Trainingslager, in Testspielen und dann trotzdem nicht dabei waren, unter Umständen sogar auf der Tribüne gelandet sind? Kann ich mir von meiner aktiven Zeit, wenn das sowas passiert ist, da kam die Mutti und hat gesagt, warum spielt mein Sohn denn nicht? Ne, also klar, das sind alles Profis, aber ich finde schon, dass sehr, sehr viele Spieler Leistung gebracht haben und ihre Chancen genutzt haben und waren dann eben dann dennoch nicht dabei. Und das haben auch, zumindest das, was ich gelesen habe, viele online immer wieder bemängelt.
Natürlich ist es auch so, und es ist ja auch so, was online ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich lese es mir nicht so häufig durch. Das kommt aus meiner Vergangenheit einfach, dass mich sowas zum Teil fertig gemacht hat, wenn Leute eine Meinung hatten außerhalb von irgendwelchen Internas, die kein Training gesehen haben, die das Spiel nicht richtig einordnen können, wo grundsätzlich der Torhüter an allem schuld war. Jens und ich haben uns darüber auch schon mal intensiver unterhalten in der Vergangenheit. Und ja, logisch, früher war es die Mutti, die runterging, das hat dir aber auch nicht geholfen. Und es ist natürlich
das stimmt.
Dass du dir, deswegen stellst du ja dann auch keinen Spieler auf. Aber ich sag mal, hier geht es nicht um die, ich will jetzt hier nicht, Markus, anfangen, irgendwie jetzt da rein, in dieses Bild reindrücken. Es geht mir allgemein um das Trainertum. Mhm. Ja, du willst natürlich die beste Elf aufstellen. Und die beste Elf versuchst du in der Woche dir anzuschauen und zu sagen, okay, welche Alternativen hast du? Und das ist auf, guck dir doch mal die ganzen Mannschaften an, die unten stehen. In der zweiten Liga, in der ersten Liga und so weiter. Du musst einfach garantieren, dass du am Ende nicht absteigst oder wenn du das Ziel Aufstieg rausgibst, dass du am Ende aufsteigst. Und da kannst du natürlich nicht 3-4 Spieler spielen lassen, die vielleicht nicht am Leistungsniveau sind. Ne? Und auch da geht's nicht um irgendwelche Persönlichkeiten jetzt, sondern geht's einfach um eine Mannschaftsstruktur. Und das sind einfach so, ich finde es immer einfach zu sagen, die Spieler, die sind dann demotiviert oder ähnliches. Da muss man vielleicht auch mal über seinen Schatten springen.
Ja, da hast du recht.
Ich glaube ja schon, dass die Stimmung und auch, dass man sein eigenes Ego zurückfährt in Erfolg, immer einfacher ist, Benny. Aber wenn es dann so läuft wie im März, April, dann bricht sowas auf. Und dann zeigt sich eben auch der wahre Charakter so einer Mannschaft.
Ja, erstmal des einzelnen Spielers auch. Ne? Also der Charakter der Mannschaft basiert ja immer auf den Charakteren der Spieler. Ne? Das muss man ja auch immer sagen. Eine Mannschaft ist leer, wenn sie keine Spieler hat. Also es ist unheimlich schwer in so einer Situation zu sagen, ja, das ist der und der und der schuld. Es sind immer ganz unterschiedliche Punkte, die eine Rolle spielen. Da sind es manchmal auch Situationen, die Monate zurückliegen. Ja, das kann alles sein. Wir sehen jetzt nur die Momentaufnahme, so, okay, Dynamo Dresden hat es nicht geschafft, aufzusteigen. So, und jetzt muss man das aufarbeiten. Und mit allen Dingen, die dazugehören, muss man halt eben dort auch sagen, ja, das lief nicht. Und dann muss man die Dinge ändern, wenn man hier ein Ziel verfolgen will in den kommenden Jahren. Das kann auch sein, dass diese Umbrüche so groß sind, dass halt eben auch die ersten 10 Spiele nicht ordentlich laufen. Und dann diskutieren wir vielleicht wieder an selber Stelle und sagen, oh, ja, hätten wir mal und hätte Fahrradkette und warum haben wir den nicht gekriegt und warum hat Dynamo das nicht getan? Es ist ja jeder, der eine Entscheidung trifft, dem musst du ja erstmal Respekt zollen, egal in welcher Art und Weise. Weil derjenige, der eine Entscheidung trifft, ist das Gesicht dieser Entscheidung. Und das ist immer einfach, dann auf die Person zu zeigen und zu sagen, ja, das ist der Grund, warum es nicht läuft. Jeder muss bei sich selber anfangen und bei sich sagen, habe ich alles dafür getan, um das und das zu erreichen.
Da bin ich bei dir. Wenn man aus der Tür rausgeht, ist man natürlich immer schlauer, bevor man hineingeht. Also das ist logisch und das ist auch normal. Und viele Entscheidungen werden im Nachgang natürlich kritisiert. Aber man weiß natürlich vorher nicht, ja, hätten sie schon Anfang März reagieren müssen, hätten sie dies machen müssen. Ja. Schlaumeier gibt es genügend, Tino. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir hier viel diskutieren. Aber ob das dann unbedingt zu einer Besserung eingeführt hätte, ist natürlich auch hypothetisch. Genauso wie viele Sachen in dieser Rückrunde hypothetisch sind. Wäre das Dortmund-Spiel anders gelaufen, hätte man sich eher von Anfang getrennt, hätte man den ein oder anderen Spieler häufiger eingesetzt.
Am Ende ist es die Summe aus ganz vielen kleinen Teilen. Der Benni hat ja gerade gesagt, manches kommt plötzlich hoch. Das lag eigentlich schon Monate zurück in so einer Kabine. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das genauso ist. Und im Misserfolg kommen dann eben viele Kleinigkeiten, Minisachen hoch, die wären im Erfolgsfall gar kein Thema gewesen. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich, das haben wir ja, Jens, mit Uwe Karte diskutiert, letzte Woche mit Thomas Wagner. Es sind so viele Kleinigkeiten am Ende, die es, glaube ich, auch geben muss. Sonst passiert sowas nicht. Mit zwei, drei Kleinigkeiten, da würde so eine Mannschaft drüberstehen. Mhm. Es sind wahrscheinlich extrem viele Kleinigkeiten gewesen. Und auch, die dann zu großen Teilen auch wären. Und das Momentum war wahrscheinlich auch nicht bei Dynamo. Weil ich glaube, irgendwann der eine Sieg, der hätte vielleicht auch gereicht, um es irgendwie, also in der frühen Rückrundenphase, um das Pendel auch wieder umschlagen zu lassen.
Und Sebastian, du hast jetzt auch schon durchgehen lassen, du hast Markus Anfang relativ kritisch gesehen, relativ schnell kritisch gesehen, aber der hat weiterhin einen sehr, sehr guten Ruf. Möglicherweise ist Markus Anfang derjenige, der dann am Ende in der kommenden Saison trotzdem zweite Bundesliga trainiert, weil der ein oder andere Verein soll seine Fühler ausgestreckt haben. Auch der ein oder andere Verein, wo er schon mal im Herbst im Gespräch ist. Also sein Ruf ist weiterhin gut und hat offenbar durch die Rückrunde hier in Dresden nicht gelitten.
Ja, ich glaube, dass er halt wirklich ein sehr, sehr guter Fachmann ist, dass wir ein Glück hatten, ihn hier als Trainer zu haben, auf jeden Fall. Aber man konnte schon Parallelen beobachten über seine Station hin, dass er immer wieder in ähnliche Probleme gerutscht ist nach einer gewissen Zeit, dass das System durchschaut wurde, also das war zumindest so mein Gefühl, und dass Spieler außen vor gelassen wurden in seinem System, die jetzt, nachdem er weg war, auf einmal in Anführungsstrichen Karriere gemacht haben, oder gut, die Anführungsstrichen kann man bei dem Niklas Füllkrug vielleicht sogar weglassen, ist schon beachtlich. Und ich glaube, dass manchmal in so einer Mannschaft vielleicht menschliche Dinge, gerade von so jemandem, der das Team leiten soll, ein bisschen hinten anstehen müssen, um das Beste zu erreichen und das Beste rauszukitzeln aus den Spielern. Und ob das immer so war, ja, das werden wir nie rausfinden, aber das Gefühl hatte ich manchmal. Das hatte mich auch die Aussage im ersten Pressekonferenz von Heiko Scholz drin bestätigt, als er sagte, Panagiotis Phlegodimos ist einer von den Gewinnern. Und irgendwie hat er dann auch so einen Nebensatz drangehangen, 3 bis 4 Spieler blühen jetzt richtig auf, oder ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber in der Pressekonferenz hat er sowas gesagt. Das fand ich schon beachtliche Aussage von jemandem, der ja Teil des Trainerteams die ganzen 2 Jahre war.
Eine schwierige Aufgabe ist, dass jetzt ein paar Spieler oder konkret ein Spieler neues Leben eingehaucht wurde, und das ist bei 2, 3, 4 auch noch der Fall, dass jetzt vielleicht der Konkurrenzkampf jetzt noch einmal ein bisschen angeschürt wird und dass man da vielleicht 3, 4 Überlegungen mehr hat als Trainer, wer spielt. Aber das ist auch gut so.
Der Samstag, das Spiel in Unterhaching, endlich mal wieder ein Sieg, 2-1. Wie war es bei dir, Sebastian? Hast du dich gefreut, dass die Mannschaft nach über 2 Monaten mal wieder gewonnen hat, oder warst du geknickt, weil endgültig klar war, auch nächste Saison Liga 3?
Ja, ich war sehr geknickt. Ich muss sagen,
noch die Mini-Hoffnung?
Ja, die Hoffnung war da. Ich habe tatsächlich auch immer ins andere Spiel reingeguckt, und ich habe gehofft, aber ja, ich war da wirklich so optimistisch wie Heiko Scholz, glaube ich, und ich habe da an den Fußballgott geglaubt. Ich versuche dann immer so diese Wunder so ein bisschen mir so vorzustellen, wie das jetzt wäre, wenn, und ich habe da immer schon dran gedacht, so vielleicht, weil ich bin ja am Samstag auch gegen Duisburg im Stadion, da habe ich Zeit und kann hin und habe gehofft, dass das halt ein Fußballfest werden kann, aber ja gut, das ist jetzt leider nicht so. Ich denke trotzdem, es wird ein tolles Heimspiel.
Ja, man kann ja zumindest Platz 4 absichern, damit schon jetzt die DFB-Pokal-Teilnahme. Das muss das Minimalziel sein. Ich habe auch alle 3, 4 Minuten dann aktualisiert den Live-Ticker beim Parallelspiel Viktoria Köln gegen Regensburg, weil es mich dann natürlich auch irgendwie angefixt hat. Aber Benni, man hat es jetzt nicht am Samstag hat man es sowieso nicht verspielt, aber das hat sich ja die letzten Wochen abgezeichnet, oder? Dass das nicht mehr realistisch ist, von Platz 3 zu träumen. Trotz dieser schwachen dritten Liga. Also nie war es doch so einfach, in die Aufstiegsränge zu kommen, als in dieser Saison.
Ja, das siehst du ja auch in den Platzierungen der Aufsteiger, die am Ende der Saison kamen. Gerade am Anfang hatten ja beide Aufsteiger, die jetzt oben stehen, richtig große Probleme. Mhm. Beziehungsweise, was heißt, sagen wir, es war durchwachsen. Klar, das Ziel Klassenerhalt, dann profitierst du von dieser Schwächephase. Und da musst du ja auch sagen, dass eine Mannschaft sehr gefestigt ist, wenn du aufsteigst. Ja, du hast dann Jungs, die kommen aus der Regionalliga, die spielen dann dritte Liga, spielen schon über Zenit so, weil sie wissen, okay, krass, ey, erste Mal hier, dritte Liga riecht anders. Ja, du hast auf einmal Stadien vor dir, du spielst in Dresden vor 30.000, das sind Highlights. Ne? Du fährst nicht nach Dresden wie früher, wo das Ding noch ein Rudolf-Habig-Stadion war, mit Tatanbahn oder mit Aschebahn und hast in die Hosen geschissen, heil aus dem Stadion rauszukommen. Die Zeiten sind ja um. Das ist ja heutzutage Sightseeing. Du musst ja nur mal gucken, wenn die Jungs aus der Kabine rauskommen und dann die Handys zücken und nach Hause an die Eltern nochmal ein Bildchen schicken und sagen, guck mal, wo ich hier spielen darf. Und dann holen die 3 Punkte, holen einen Punkt und fahren nach Hause und sagen sich, wow, also einmal hier zu spielen war mein Traum. Diese Situation musst du auch als Dynamo-Mannschaft und auch als Verein immer wieder in deine Denkweisen mit einpflegen, weil die hier gerne hinkommen. Es ist eine schöne Stadt, du machst einen schönen Spaziergang frühs vorm Spiel durch den großen Garten und so weiter. Das hat schon alles seinen Charme. Und dann noch vor 30.000. Das ist schon eine harte Nummer, wo du ein Leben lang zurückdenkst. Und du kannst viele Spieler fragen, die sagen alle, also Dynamo war schon scharf, wenn du hier gespielt hast. Und das weißt du auch, wenn du hier hinkommst, oder das musst du wissen. Und das kann dich natürlich auf einer anderen Seite beflügeln, das ist ja auch klar. Aber so eine Mannschaft muss zusammenwachsen. Und das, was halt so schade ist, dass das Jahr, wenn man das jetzt komplett nimmt, also 2023, ja, eines der besten Jahre war, was jemals in der Vereinsgeschichte geschehen ist. Und die Jungs können Fußball spielen. Die können das. Ja, und da ist meistens bloß ein Schalter, der umgelegt werden muss. Und das kann, wir haben es gerade gesagt, dann auch natürlich damit zusammenhängen, dass vielleicht dann einige nicht mehr an ihr Pensum kamen. Oder vielleicht auch, dass am Ende der Lack auch ein bisschen ab war.
Das will ich ja jetzt gerade auch nochmal nachfragen. Denn für mich, Tino, steht Unterhaching auch so ein bisschen symptomatisch für diese Saison. Die erste Halbzeit, Hinrunde, die zweite Halbzeit, also vor allem dann ab 60. Minute Rückrunde. Man musste ja nach einer sehr souveränen ersten Halbzeit, nach einer 2-0-Führung, am Schluss dann doch wieder zittern.
Na, irgendwie ist das jetzt schon symptomatisch, ne, mit der Schlussphase. Also das ist sehr, sehr auffällig. Ne? Jetzt ist von außen natürlich leicht zu sagen, die haben falsch trainiert, schlecht trainiert, zu wenig für die Kondi gemacht. Ich bin dann wieder bei Luca Herrmann letzte Woche. Benni sagt, der Lack ist ab. Vielleicht sind sie auch einfach durch, ne? Irgendwie auch körperlich durch. Die dritte Liga ist jetzt keine einfache Liga, auch was so die körperlichen Anforderungen sind. Und ich denke, mit dem fast verspielten Aufstieg ist da mental wahrscheinlich auch ein bisschen was zusammengebrochen. Es war ein bezeichnendes Spiel. Insofern erstmal gut, dass Dynamo am Ende den Sieg wenigstens gerettet hat, weil sonst wäre es ja die nächste Ernüchterung gewesen.
Ein Spiel zu gewinnen, das ist für uns gerade das Allerwichtigste. Klar, auch den vierten Platz, den haben wir auch im Blick. Ich glaube, erste Halbzeit bis zur ersten Unterbrechung gut gestartet. Dann wieder ein bisschen gebraucht, dann eigentlich ganz gut drin wieder gewesen. Und zweite Halbzeit, ja, wir nehmen uns vor, nicht passiv werden und irgendwie kriegen wir es nicht hin, dann die Linie durchzuziehen in der zweiten Halbzeit. Im Vergleich zur ersten Halbzeit müssen wir glücklich sein, dass wir das über die Linie gebracht haben hier.
Zieht sich so durch die Rückrunde durch. Wir laden die Gegner ein. Wenn wir Pech haben, machen die noch einen Ausgleich hinten raus. Und das darf uns nicht passieren. Und das ist auch das, was, glaube ich, so ein bisschen fehlt, um ganz oben dabei zu sein. Weil so ein Spiel darfst du dir nicht mehr nehmen lassen. Diesmal ist es gut gegangen, aber es gab jetzt in letzter Zeit auch viele Spiele, wo es nicht gut gegangen ist. Ja.
Und wieder 3.000 Fans mit dabei gewesen in Unterhaching. Das ist schon einmalig und zeigt auch diesen sensationellen Support für diese Mannschaft. Und Stefan Kutschke, Sebastian, scheint für den diplomatischen Dienst geeignet zu sein, genauso wie Ulf Kirsten. Da kann Benni gleich noch was dazu sagen. Aber Stefan hat es gut gemacht, diese Spielunterbrechung, wo es da um dieses Banner ging, um dieses Fluchttor, was, glaube ich, von Seiten der Gastgeber heißer gegessen als gekocht wurde, hat auch Geschäftsführer David Fischer nach dem Spiel so ansatzweise bestätigt.
Also ehrlicherweise ging es da um Fluchttor, was zugehangen sein soll. Eher fragwürdig, weil das Tor konnte aufgemacht werden. Also da war eine sehr, sehr unnötige Diskussion, wobei unsere Anhänger ruhig geblieben sind. Das war alles sachlich und wurde am Ende ja auch recht entspannt gelöst an der Stelle. Also das, da wurde mehr draus gemacht, als es unterm Strich war. Weil die Frage sich überhaupt stellt, ob es ein Fluchttor ist. Aber so tief wollen wir nicht in die Materie reingehen.
Aber man muss trotzdem sagen, Stefan Kutschka hat das gut gemacht, diplomatisch gelöst.
Auf jeden Fall. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, was dann denn am Ende die Lösung war. Ich habe dann immer noch mal hingeguckt. Das Banner hing ja dann letztendlich immer noch da.
Ein bisschen höher wurde es vielleicht gehangen.
Ah, okay.
Ich glaube, es ging also darum. Also zumindest habe ich das so verstanden. Wir haben das wirklich nicht groß thematisiert, ne? Weil das sind ja für mich so Geplänkelsachen. Da freut sich dann immer bloß Sport im Osten, dass sie das dann medial ein bisschen ausschlachten können, wenn der Schwatte das regeln muss. Nein, aber ich glaube einfach, dass dann das große Aha kam, als das Tor geöffnet werden konnte. Ich glaube, mein Vater hat dann gesagt, dass er irgendwie versuchte, das Tor zu öffnen, das ging auf und dann hat er irgendwie gesagt, das Tor geht auf. So, und daraufhin hat man dann sich wohl auf einen Kompromiss geeinigt, weil die Fans natürlich dann gesagt haben, nee, unsere Zaunfahnen, die bleiben so hängen. Dann wurde es wahrscheinlich ein Stück höher gehangen und damit war dann das ersichtlich wieder, dass es ein Ausgang war. Aber ich war nicht dabei, keine Ahnung. Von daher haben sie beide gut gelöst.
Aber der Papa musste dann dort auch nochmal mit hin. Und schön war die Nummer, dass dann gleich, als er von der Fankurve weg ist, von den Dynamo-Fans, gleich noch ein Fan kam und gesagt hat, du Ulf, komm, schnell noch ein Selfie. Also in der heutigen Zeit alles noch möglich.
Da ist er Kumpel.
Darf ich nochmal eine Frage stellen? Also ne, ich habe ja nur in meiner Jugendzeit gespielt im
bei
Fußball.
Bei Bautzen immerhin.
Ja, also bei Bautzen. Du bist wirklich sehr gut informiert. Aber da mal die Frage an Benny: In so einer Profimannschaft, wenn es so eine Krise gibt, was wird denn da gemacht, wenn man augenscheinlich erkennen kann, dass da so Mannschaft einbricht, wenn ein Gegentor kommt? Was wird denn da gemacht? Also ich habe zum Beispiel bei meinem Weltmeisterschaft, ich habe halt, wo ich in diese DJ-Battles da mal reingegangen bin, ich habe halt versucht, immer den Sieg zu antizipieren. Ich habe mir das halt vorgestellt, wie ich gewinne. Und das ist natürlich, wie gerade schon gesagt wurde, ne, bei Unterhaching, da kommt der Gegentreffer, dann gehen schon wieder die Köpfe runter. Mhm. Das muss doch nach den ganzen Spielen, irgendwie muss dann doch mal mit dem Team geredet werden, weil die Qualität ist einzigartig für die Liga. Die Spieler sind alle top. Es sind alles super Profis. Dass man da das Ruder nicht psychisch quasi rumgerissen bekommen hat, wundert mich. Und wir erinnern uns alle an diesen Sieg gegen Lübeck. Da waren die ja angeblich vorher Paintball spielen oder irgend sowas oder Lasertag. Das fand ich halt eine geniale Idee. Aber warum haben die das nicht rumreisen können, dann nochmal vielleicht zum Lasertag gehen oder was weiß ich was? Was macht man da? Du kennst das ja aus deiner aktiven Zeit. Das würde mich mal so aus Fansicht nochmal interessieren.
Diese Frage hatte ich sehr häufig und die musste ich auch dementsprechend häufig beantworten. Und es ist natürlich kein Vergleich zu dir möglich, weil du in Anführungszeichen eine Einzelsportart bist, ne?
Ja.
Du bestehst aus 11 Startspielern plus der Anhang, der noch dabei ist und der dann halt eben auch eingewechselt werden kann. Erstmal müssen wir sagen, es sind alles Menschen und jeder hat sein Paket zu tragen. Ob das jetzt bedeutet, ich bin motiviert, weil ich spiele oder ich bin demotiviert, weil ich nicht spiele. Und das ist ja gut so, wenn man demotiviert ist. Das ist ja, also sollte sich ja keiner auf die Bank setzen und sagen, nee, bin ich glücklich mit. Ne? Das sollte natürlich nicht passieren. Aber irgendwann nimmt das Ganze so einen kleinen Flow auf. Du versuchst das dann natürlich zu unterbrechen. Ich bin jetzt auch nochmal eigentlich in einem Team als Einzelsportler, der natürlich einen Torwarttrainer hatte. Also ich habe mit Thomas Köhler extrem viel gesprochen in solchen Situationen. Und ich habe immer versucht, meine Mitspieler so zu animieren, dass sie trotzdem noch an ihre Grenzen gingen und trotzdem noch darüber hinaus versucht haben, sagen wir, spielerische Defizite mit Mentalität aufzufüllen. Wenn du aber an einem bestimmten Punkt bist, sagen wir mal, du hast 3, 4 Spiele nicht gewonnen und dann kriegst du das Gegentor in der 60. Minute, dann ist es natürlich klar, dass dein Kopf sagt, boah, Kacke, nicht schon wieder. Und dann fehlen dir natürlich 10%, dann triffst du den Pfosten, dann sind es wieder 10%. Dann bist du irgendwann nur noch bei 50% deiner mentalen Leistungsfähigkeit, dann bist du vielleicht unzufrieden mit der Gesamtsituation, dein Vertrag läuft aus, dann sind es wieder nur 10. Also es gibt ja unterschiedliche Szenarien, die jeder im Kopf hat und die spielen natürlich, die bleiben ja nicht ruhig und sind dann einfach für 90 Minuten weg. Das wäre eine Ideallösung. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten, wo ich halt eben in so einer Zeitschleife auch mal gefangen war. Und mit dem Mentaltrainer erarbeitest du solche Dinge auch. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, das ist nicht für jeden das Optimale. Jeder muss in den Situationen seine eigene Strategie entwickeln. Aber Paintball spielen, das sieht immer toll aus, auch für außen, dass man Zeit miteinander verbringt. Aber eigentlich ist das ein einziger kleiner Punkt, der auf so einer Reise entscheidend ist. Wenn du dich gut fühlst, wenn du Selbstvertrauen hast, also zum Beispiel so eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen, die geht kein Paintball spielen.
Das ist klar, ja.
Oder wir hatten das mal, Jens, du wirst dich erinnern, 2016, wo Dynamo diese Wahnsinns-Drittligasaison hatte mit Uwe Neuhaus. Mhm. Damals weiß ich noch ganz genau, da war ich immer, ach, die Mannschaft versteht sich so gut, die Frauen machen was miteinander und so weiter, das ist toll und eine Riesengemeinschaft. Ein Jahr später war das auch noch so und dann hörte es dann langsam auf. Nämlich dann, wo die Emotionen ein bisschen weg waren, ja, wo dann auch dann so dieses Flow-Gefühl weg war, dass es immer nur nach oben geht. Denn entscheidend ist, eine Mannschaft funktioniert, wenn es gut läuft, immer. Die funktioniert immer. Das sind alles Kumpels. Aber wenn es dann mal nicht läuft, dann zeigt sich, ob du eine Mannschaft bist. Wie bist du aufgebaut? Wie bist du strukturiert? Welche Hierarchien hast du? Und dann ist das eine ganz sensible Situation, weil das abzufangen kostet enorm viel Kraft, auch im Team.
Was machst du in so einer Situation, ich sag mal, nach einer Niederlage im Schacht oder dann nach der Niederlage gegen Halle? Redst du dann Tacheles, schreist dich mal an, gehst dir vielleicht mal aus dem Weg? Dann hilft dir vielleicht auch Paintball-Spielen in dem Sinne nicht, sondern musst ja irgendwelche
Sag ich ja. Das funktioniert nicht immer. Du kannst auch nicht jedes Mal dich anschreien. Das gehört dazu, dass man sich anbrüllt und das darf man nie persönlich nehmen. Und es hat ja immer Reibung. Reibung schafft ja Energie. Ja, und du musst einfach schauen, dass du diese guten Situationen, diese guten Spiele, dass du die mitnimmst und dass du die für dich wieder in diesen Flow versuchst umzumünzen. Und wenn du das schaffst, dann gehst du aus so einer Situation auch gestärkt hervor. Aber wenn dann schon dein Kopf immer wieder sagt, oh Gott, scheiße, wir verlieren schon wieder, oder wir haben schon wieder nicht gewonnen, oder warum mache ich den Ball nicht rein, oder du hast ja immer wieder Krisen, die jeder für sich selber mitnimmt. Und dann gehört schon enorm viel Substanz dazu, das rumzudrehen, für dich persönlich erstmal. Aber wenn du bei dir persönlich anfängst, dich über das Training wieder reinzuarbeiten, in dein eigenes Spiel. Also ich habe dann immer versucht, in Trainingseinheit mehr zu machen, mir Selbstbewusstsein zu holen, Bälle zu halten, einfache Bälle zu halten. Einfach nur, hey, du kannst das noch. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich 3-4 Spiele hatte, wo ich mal keinen Ball gehalten habe. Da habe ich auch mit Thomas Köhler da gesessen und gesagt, Thomas, Alter, ich weiß nicht mehr weiter und so, ich bin nicht mehr so stark. Und Thomas hat immer gesagt, Digga, komm wieder, alles gut. Bleib dran. Ja, trainier weiter, trainier in deinen Stärken und Schwächen. Und dann das Selbstvertrauen wieder zu erlangen. Und dann hast du irgendwann ein Spiel, wo du einen Ball hältst und sagst dir so, wow, okay, den hast du nicht kommen sehen. Und dann bist du wieder drin. Es ist einfach nicht möglich zu sagen, los, wir geben jetzt Gas und wir sind wieder da. Das funktioniert so nicht. Das ist gerne von den Fans immer so, ja, die Mentalität der Mannschaft fehlt. Nein, eine Mentalität entwickelt man auch. Es wächst ja niemand auf mit einer vollen Mentalität, sondern die entwickelt sich. Und das kann sich halt auch in so einem Mannschaftskonstrukt entwickeln. Ich bin gespannt auf Bayer Leverkusen nächstes Jahr. Die Truppe, wo es dann auch jetzt geht darum, wer wechselt wohin, wer verdient wo, was, wie viel mehr und du verdienst 1.000 mehr als ich. Also gut, das wird mehr sein als 1.000. Aber das sind ja dann auch so Dinge, die da entscheidend sind. Der eine wird von den Fans gefeiert, der andere nicht. So, das ist ja, das sind kleine Dinge. Aber das spielt im Fußball nur manchmal auch eine große Rolle irgendwann mal.
Tino, wie kriegen wir jetzt die Saison halbwegs ansatzweise Ziel verfehlt? Klar, mit dem Aufstieg. Aber wie kriegen wir es jetzt ansatzweise noch ordentlich zu Ende? Mit einem Sieg im letzten Heimspiel in der dritten Liga gegen Duisburg, wo man dann sich auch schon die DFB-Pokal-Qualifikation gesichert hätte, dann auch so ein bisschen Zündstoff aus dem Landespokalfinale nimmt, was man dann aber auch bestenfalls gewinnen sollte gegen den Rivalen hier aus Sachsen.
Jetzt hast du mir meine komplette Antwort vorweggenommen. Genauso hätte ich es auch gesagt. Mhm. Oder genauso ist es, finde ich auch.
Aber du kriegst natürlich nicht mehr die Stimmung hin, die du im Vorjahr hinbekommen hast, oder?
Das ist erstmal egal. Also wir können ja jetzt auch schlecht in die Zukunft gucken und sagen, und was ist die Alternative zum Sieg gegen Duisburg? Wäre dann unentschieden besser oder ein Verlierer? Nee, natürlich nicht. Also du musst es gewinnen, idealerweise überzeugend gewinnen. Und ich denke, das kann Sebastian aus Fanperspektive bestimmt auch bestätigen. Ich meine, die Enttäuschung ist da, aber wenn du jetzt, ich sag mal, gegen Duisburg 3-1 gewinnst, da gehst du trotzdem mit einem guten Gefühl aus dem Stadion, weil der Nachmittag einfach ein guter und schöner war. Und da jetzt, sage ich mal, aus Vereinssicht, der Druck, das Sachsen-Pokalfinale gewinnen zu müssen, ist halt weg. Und das ist, glaube ich, ja auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, die Qualifikation für den DFB-Pokal braucht Dynamo nicht aus finanzieller Sicht, sondern eher aus emotionaler, atmosphärischer Sicht und auch ein Stück weit Image und einfach schon einen sicheren Höhepunkt auch in der neuen Saison zu haben, weil du spielst definitiv gegen den Bundesligisten
oder Zweitligisten.
Ja, du hast ein Heimspiel und da geht die Saison am Ende auch schon gut los. Es muss ja nicht immer gleich so werden wie Saarbrücken in diesem Jahr, aber natürlich auch dieser Traum ist im Hinterkopf immer irgendwo, ne? Dieser Drittligist zu sein, der es ganz, ganz weit schafft.
Tom Zimmerschied hat das so schön gesagt.
DFB-Pokal bedeutet nochmal volles Haus, Heimspiel, Geld für den Verein, geiles Flutlichtspiel vielleicht sogar, je nachdem, gegen eine gute Mannschaft. Und da wollen wir natürlich dabei sein und die Fans würden sich, glaube ich, auch freuen.
Sebastian, wie gehst denn du am Samstag an das Spiel ran? Du bist ja Dauerkartenbesitzer, kannst natürlich aufgrund deines Jobs nur nicht bei jedem Heimspiel dabei sein. Am Samstag bist du dabei. Ja, ganz ehrlich, wir hatten an diesen Samstag natürlich ganz andere Erwartungen irgendwann mal. Benni hat es vorhin gesagt, im Januar hatten wir wirklich daran geglaubt, dass das was wird mit 10 Punkten Vorsprung auf Platz 3. Mit welchem Gefühl, mit welcher Erwartung gehst du an diesen Samstag?
Also ich bin immer Optimist und ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich denke,
willkommen im Team Tino Mayer.
Ja. Ja, ich freue mich wirklich drauf auf das Spiel. Ich wollte auch nur noch mal der Vollständigkeit halber erwähnen haben, dass ich keiner von den Fans war, der den Spielern vorwerfen würde, dass sie nicht alles dafür gegeben haben, das Ruder rumzureißen. Das Gefühl hatte ich schon immer, dass jeder extrem das wollte, ja, aber das halt aus irgendwelchen Gründen nicht ging. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und ich denke auch jetzt mit der Situation, so wie sie ist, wird man sehr befreit aufspielen und einen schönen Saisonabschluss noch feiern. Mal gucken. Ich hoffe, die Duisburg-Fans, die hoffentlich trotzdem zahlreich anreisen, machen zusammen mit unseren Fans eine gute Stimmung und es wird nicht irgendwie so eskalieren wie bei denen ihren letzten Heimspiel. Aber ich freue mich einfach sehr auf das Spiel. Und eine kleine Sache will ich noch sagen. Ich habe jemanden mit. Ich habe ja immer zwei Karten, nehme immer Geschäftsleute oder Freunde mit ins Stadion. Und der Marco, mit dem ich zu diesem Spiel gehe, das war tatsächlich der mich nach meinem letzten Heimspiel in den 90ern, bei dem ich bei Dynamo war, wieder mit ins Dynamo-Stadion genommen hat. Schon, ich glaube, 2016 war das erste Mal und den habe ich dieses Wochenende wieder mit dabei.
Cool.
Der war noch quasi vor Benny, der mich mit dem Dynamo-Virus so infiziert hat. Ja, da schließt sich jetzt quasi der Kreis.
Was waren 90er Jahre so das Spiel, bei dem du warst?
In den 90er Jahren war ich mit meinen Großeltern und zwar beim letzten Heimspiel im Rudolf-Harbig-Stadion. Und als mich Benny bei der Stadion, also ins Stadion mitgenommen hat, wo auch dieses Foto mit dem Trikot in der Hand entstanden ist, waren wir auch in der Kabine vom Stadionwart, oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt, da hängt ja so ein Foto von diesem Spiel vom FC Bayern gegen Dynamo Dresden. Mhm. Und bei diesem Spiel war ich tatsächlich.
Damals, ja. 1995, letztes Bundesligaspiel.
Ja, genau.
1-0 für die Bayern.
Ja, und ich war mit meiner Oma und meinem Opa, war ich da.
Stark. Ja. Benni, kann der Papa eigentlich dann gar nicht zum Pokalfinale, oder? Weil am gleichen Tag ist ja Sachsen-Pokalfinale. Oder kriegt er da, wie früher, wir als Schüler, so ein Entschuldigungsschreiben, da früher das Stadion verlassen?
Ich möchte ganz kurz noch einmal, bevor ich deine Frage beantworte, weil ich das sehr wichtig finde, weil das zwei unterschiedliche Dinge sind. Das, was nämlich SK gerade gesagt hat, dass auf dem Platz die Jungs alles gegeben haben, das stelle ich auch null in Frage. Ne? Also, dass wir das vorhin bloß nochmal richtig einordnen können. Mhm. Was ich meinte, ist bloß, dass du über die Saison Spieler verlierst, weil sie vielleicht nicht berücksichtigt werden. Das ist ein Unterschied. Ja? Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder aufsteigen wollte. Das möchte ich auch nochmal klar untermalen, weil das wäre gegenüber jedem Spieler, der hier spielt, der hier jeden Tag trainiert, nicht fair. Es geht nur darum, dass man sich halt eben auch immer wieder motivieren muss, dafür zu sorgen, dem Trainer das so schwer wie möglich zu machen. Nur, dass wir ganz kurz das nochmal trennen, weil das wird häufig zusammengeschmissen. Und am Ende ergibt das kein positives Bild, sondern das möchte ich einfach nur noch mal kurz sagen. Die Sache, die du jetzt hast, ist natürlich, kriegt da, glaube ich, keine Freistellung, weil das ihm jetzt auch gerade nicht so wichtig ist. Ich glaube, er ist jetzt gerade in einer Situation, wo er auch gebraucht wird. Und das ist ganz wichtig, weil in den kommenden Monaten viele, viele wichtige Dinge anstehen. Wir haben das Thema auslaufende Verträge hier gar nicht thematisiert.
Machen wir
aber. Aber genau das wird ja in den nächsten Wochen sehr entscheidend werden. Und man hinterfragt da jetzt auch viel. Und das ist ja die Arbeit von, oder die, sagen wir mal, die Aufgabe von den Strukturen hinter dem Sportlichen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es eine Menge zu tun. Dieser Zwei-Jahres-Plan ist nun mal einfach jetzt beendet. Und jetzt muss man einfach auch klar analysieren, was in den kommenden Spielzeiten einfach passieren muss.
Weiß dein Papa eigentlich schon, wer neuer Trainer wird und wer neuer Sportchef wird?
Keine Ahnung, wir reden darüber nicht.
Quatsch.
Nice nein, try.
Ach, nein, Quack, ist, nein. Benni, du flunkerst. Ach, nein, das kannst du mir doch nicht erzählen.
Du kannst ihn gerne fragen. Ich sage immer wieder, ich habe meinen Job hier als Torwartkoordinator. Ich beschäftige mich damit. Und meine Jungs verdienen meine volle Aufmerksamkeit. Und dass selbst wenn ich eine Meinung zu den Ganzen hätte, ich bin kein Cheftrainer für Mannschaftsgefüge, ich bin Torwarttrainer und genau das möchte ich auch sein. Und alle weiteren Dinge sind Mitarbeiter hier zuständig, die deutlich mehr Expertise haben als ich auf dem Gebiet.
Dann habe ich da letzte Woche gelesen, dass ja möglicherweise doch der ein oder andere Spieler damit liebäugelt, Dynamo Dresden zu verlassen. Du hast ja schon gerade gesagt, Verträge laufen aus. Nicht jeder Vertrag wird verlängert werden. Nicht jeder Spieler will hier auch bleiben. Luca Herrmann haben wir jetzt letzte Woche gelesen, möglicherweise SC Paderborn. Ist noch hypothetisch, darüber zu sprechen. Was ich aber so mitbekommen habe, und vielleicht kannst du uns das auch so ein bisschen auch erklären. Bei Fans ist so ein Wechsel immer noch so ein heißes Eisen. Die hoffen, dass so ein Fußballer ein Leben lang bei seinem Lieblingsverein spielt. Aber das ist doch heute nicht mehr gang und gäbe. Also man muss ja die heutige Gesellschaft auch sehen, wo man in seiner Arbeitsstelle teilweise inflationär wechselt. Nur beim Fußballer wird das immer noch sehr, sehr kritisch gesehen. Und da schimpfen dann einige, wenn einer sagt, Mensch, ich mach nochmal was anderes, ich gehe nochmal zu einem anderen Verein, ich gehe vielleicht auch in eine andere Liga. Das sehen Fans nicht so sehr gerne.
Ja, aber das gehört dazu. Also ich würde es gar nicht so hochhängen. Ich meine, ich kann auch Fan von einer Supermarktkette sein und kann trotzdem woanders einkaufen gehen und bin emotional ungebunden. Also natürlich ist es schön und man wünscht sich das so ein bisschen, aber aus Spielersicht profitierst du nach der Karriere deutlich mehr davon, wenn du in vielen Vereinen bist. Und man darf auch nicht erwarten, dass jeder Spieler sofort hier Dynamo-Fan ist, wenn er hier hinwechselt. Er muss seine Farben leben, dass wenn er hier spielt oder irgendwo anders spielt, völlig egal, er muss seine Farben leben. Er hat hier einen Arbeitsvertrag und demnach muss er auch, wie jeder andere Arbeitnehmer, auch seine Leistung erbringen. Das ist aber subjektiv, das heißt, Leistung erbringen ist natürlich nicht definiert, sondern am Ende irgendwie an ein Saisonziel gekoppelt. Und ich glaube, das ist auch so ein guter Gradmesser dafür, ob eine Verlängerung Sinn macht oder nicht. Da spielt auch Fantasie eine Rolle. Und ja, also ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn dann immer gesagt wird, ja, der wechselt dahin, der wechselt dahin. Ich freue mich für die Jungs, wenn sie auch mal was anderes sehen, wenn sie sich hier ordentlich verabschieden, wenn das alles so läuft, wie das laufen soll, dann ist das auch eigentlich aus Fansicht, ja, jetzt über, ich sehe das nicht so kritisch. Ich weiß nicht, ich habe ganz selten erlebt, dass ein Spieler wirklich ganz mies verabschiedet wurde. Oder
ach so. Nee, also, aber man merkt schon, dass die Fans dann traurig sind, sagen wir mal so. Und dass Romantik im Fußball immer noch gang und gäbe ist.
Sebastian, ja, aber ist der Romantiker wird ja auch oft mal auch in den Arsch getreten. Ne? Also auch der Fußballer, der gerne da ist, der wird ja dann auch immer mal ein bisschen anders behandelt auch. Ne?
Sprichst du da also, aus eigener Erfahrung?
Ja, rede ich definitiv aus eigener Erfahrung, aber ich beschwere mich nicht. Ich hab Verträge unterschrieben, wie ich ein gutes Gefühl hatte. Von daher ist das alles auch mein Thema. Da habe ich die Verantwortung für mich selber und für niemand anders. Genauso übrigens auch Spieler, die Verträge, Angebote bekommen, die sie unterschreiben. Das liegt immer in zwei Parteien und von daher auch da immer fair bleiben. Es sind ja nicht Blankoverträge, die hingelegt werden, sondern das ist ausgehandelt und das ist einfach gemacht und getan. Und das ist immer ganz wichtig, dass man sowas trennt.
Sebastian, Romantiker oder sagst du, nee, modernes Fußballgeschäft?
Ja, bei Ahmed Arslan habe ich mich schon sehr gewundert nach dem tränenreichen Abschied letzte Saison. Oder der, als er da die Torjägerkanone zum Interview in der Hand hielt und unter Tränen stand und dann auf einmal geht er zu Magdeburg, fand ich schon. Man kann es nachvollziehen, jeder möchte den nächsten Karriereschritt machen, aber habe ich mich schon gewundert und habe mich als Fan schon ein bisschen getroffen, aber übel genommen habe ich das niemanden und kann man auch nicht, weil man muss ja auch so sehen, ne? So ein Spieler hat, Benni, das weiß nicht genau, aber wahrscheinlich so 15 Jahre, die er professionell spielen kann, da muss ja jeder gucken, wo er bleibt und sich da halt seine Karriere so bestmöglich aufbauen, wie es nur geht. Deswegen kann man das überhaupt nicht irgendwen übel nehmen, wenn er irgendwo anders eine Chance sieht oder bessere Möglichkeiten hat zu verdienen oder auch sich mehr ausrechnet, dort spielen zu können oder so. Von daher no hard feelings, wie man das mit einem Anglizismus so schön sagt. Nur was nicht geht, ist in Real Madrid Kulturbeutel als Schiedsrichter zu haben. Das geht nicht. Nee, Spaß beiseite. Wie gesagt, ich kann da jeden verstehen und manchmal wundert es mich dann auch nicht, dass Leute einfach den Verein wechseln, weil wie gesagt, gerade auch die Jungen, die brauchen Spielpraxis, die wollen sich auch zeigen und die müssen dann auch gucken, wo sie einen Platz finden. Das ist ganz normal, glaube ich.
Das ist jetzt mit das Wichtigste, was abseits des grünen Rasens passiert, Tino, die Gespräche. mit den Spielern. Viele Gespräche werden jetzt auch so richtig intensiviert. Also sicherlich hat es das ein oder andere Vorgespräch gegeben, aber ins Detail geht es jetzt mit denen, die man halten will.
Das hat ja Paul Will jetzt nach dem Haching-Spiel auch nochmal gesagt, ne, dass er wohl ein ganz altes Vertragsangebot vorliegen hat, noch unter oder von Ralf Becker noch vorgelegt. Und klar, jetzt geht es darum, hat er auch gesagt, ist jetzt Zeit, nach dem Saisonende darüber zu sprechen.
Schön, dass wir Benny mit am Start haben. Benny kann uns sicherlich mehr erzählen über die Torhüter. Wir haben aktuell 4 Torhüter und keiner hat Vertrag über die Saison hinaus.
Ja, das ist korrekt. Das ist natürlich eine Situation, die erstmal sehr unvorteilhaft ist, weil es ja auch jetzt um 3, sagen wir mal, etablierte Torhüter geht. Wenn man jetzt Drille schon dazu zählt, ist es natürlich schon so, dass er jetzt zum Drittliga-Kader, also zum Drittliganiveau zählt, weil er natürlich in der U23 mit Dortmund schon in der Liga gespielt hat. Mese, der sowieso schon lange dabei ist, und Brollo, klar, über 100 Spiele hier gemacht. Und dann hast du mit Erik Herrmann einfach noch einen sehr, sehr jungen Torhüter, der sicherlich Spielzeit braucht und wo die Gespräche, glaube ich, auch in die Richtung gehen werden, dass man, weil er ist ja Dresdner, ja, dass da eine Lösung gefunden werden muss, damit er sich weiterentwickeln kann und natürlich im optimalsten Falle hier. Aber was da genau an Plan da ist, ist natürlich schwer zu sagen, weil du auch immer jemanden brauchst. Jetzt mal, gibt es ja viele Konstrukte, du hast ja viele Torhüter, die dann geliehen werden etc., aber beide Parteien müssen das wollen. Und bei den anderen dreien ist es halt gerade schwierig zu sagen, wie da das weitergehen wird. Drille war lange verletzt, Brollo hat gehalten. Ich glaube, dass er da auch selber im Ungewissen steht. Und Mese, der im Winter gekommen ist. Also wir haben 3 völlig unterschiedliche Szenarien, was in der Konstellation bei Dynamo, glaube ich, auch noch nie der Fall war, dass du so viele qualitative Torhüter hattest.
Und jetzt kommt auf jeden Fall Tim Schreiber, der gebürtige Freitaler, kehrt zur SGD zurück. Was sagst du?
Freital, Dresden, hin oder her. Er ist natürlich ein Torhüter, der schon seit 2-3 Jahren auf einem sehr hohen und guten Niveau auch performt. Immer mal wieder auch in, ich glaube, er war in Kiel, in Halle war er und jetzt bei Saarbrücken, aber glaube ich jetzt sein bestes Jahr, auch mit Startschwierigkeiten. Ne? Also er war ja in den ersten 10 Spielen, glaube ich, nicht die Nummer 1, kam dann über den Pokal in diese Position, wo er natürlich dann auch schon überregional dann für Schlagzeilen gesorgt hat mit dem starken Spielen, die er da gemacht hat, und auch eine gute Saison, wenn er überlegt, dass er ja erst Anfang 20 ist.
Aber Benni, was eine interessante Frage ist, die ich mich jetzt bei gerade in der Torwartkonstellation, die ich mir stelle, ist es besser, du hast eine klare Nummer 1 und auch eine klare Nummer 2, die zwar jederzeit spielen kann, wenn die Nummer 1 verletzt ist, aber wo es jetzt eigentlich vor der Saison klar ist, wie die Rollenverteilung ist? Oder wie es Dynamo die letzten 2 Jahre eben auch gemacht hat, du hast mehrere Kandidaten irgendwo auf Augenhöhe und es ist ein permanenter Konkurrenzkampf und niemand kann sich irgendwie so sicher sein. Ich bin da echt hin und her gerissen als Außenstehender und noch nie Torwart gewesen, was da besser ist und was für Dynamo in der jetzigen Situation auch besser ist.
Es kommt immer stark drauf an, was du möchtest. Wie soll deine Struktur aussehen? Wie baust du deinen Kader insgesamt, also deinen Torwartkader auf? Welche Charaktere wählst du? Wie ist die Rangordnung jetzt mal auf dem Papier? Ne? Und vor allen Dingen, was passiert, wenn diese Rangordnung nicht so eintrifft, wie du leistungsmäßig abschätzen würdest? Das sind halt ganz viele kleine Dinge, die du beachten musst, gerade bei 3 oder /4 Positionen, die du dort immer wieder auch so zusammensetzen musst, dass sie ineinander greifen. Wenn du jetzt mal in der Vergangenheit zurückschaust, welche starken Charaktere wir auf der Torwartposition hatten und welche Torhüter dahinter waren, die sich entwickeln sollten, wollten oder mussten, dann wirst du immer wieder sehen, dass du ohne Charakter und Mentalität eigentlich nicht in diese Startposition reinkommst. Weil du das schon, also du musst dir das verdienen. Und wenn ich das jetzt auf meinen Bereich, also den Leistungsbereich, also U19 abwärts sehe, ist es so, dass wir immer versuchen, ein starkes Duo zu machen plus einen Anschlusstorhüter, der entweder eine Jugend drunter ist oder der wirklich noch Ausbildungsgrundlage genießen muss. Das heißt, dass du immer versuchst, alle bei Laune zu halten. Ne? Das, weil sonst, wenn dir einer wegkippt, dann hast du im Falle eines Falles ein riesengroßes Problem auf dieser Position. Deswegen neigt man auch immer dazu, sich sehr schwer zu tun, einen Torwartwechsel durchzuführen. Ja, also du überlegst ja immer ganz genau, nimmst du den Torhüter jetzt raus mit der Gefahr, dass er dir eventuell wegbricht und vielleicht dann im Falle einer Verletzung innerhalb der nächsten 2 Spieltage plötzlich dafür sorgt, dass du einen angenockten Torhüter eine angenockte Nummer 1, der es dann natürlich auch persönlich nimmt. Wir sind mal wieder bei Einstellung und Ego und so. Ist bei Torhütern ja extrem. Muss auch, weil es nur eine Position gibt. Und das ist halt immer dann so ein Moment, wo du dann sagen musst, okay, jetzt wechseln wir den Torhüter oder wir wechseln Nummer 3. Und die Nummer 2 ist auch so ein Thema, was immer sehr, sehr Signalwirkung hat. Und da musst du schon echt oft drüber nachdenken, ob du diesen Weg gehst, wie er gegangen werden soll oder muss. Und ist nicht einfach. Also es ist nicht einfach nur, wir nehmen 3 Torhüter und am besten nehmen wir die 3 Besten der Liga. Das sorgt nicht für das Ziel. Bei Bayern München ist es ja ähnlich. Du hast den Besten der Welt und dahinter hast du einen, der sich mit der Situation anfreunden kann, der Beste hinter dem Besten zu sein. Weil wenn du spielen musst, dann sagen alle, ja, Dicker, jetzt komm. Rechtfertige mal deine Kohle, die du verdienst. Weißt du, fürs Sitzen. Schwierig.
Ich habe einen sehr guten DJ-Kollegen, sehr guten Freund, der ist Fan von Rot-Weiß Essen. Der stand auch mit im Block, als die jetzt auswärts da waren, hat sich an unseren schönen Stadionkulisse erfreut. Mhm. Er fragte mich so, wie ist denn der Tobias Graulich so? Er wäre irgendwie bei RWE als Verteidiger im Gespräch. Okay. Habe ich noch nichts davon gehört, aber ich glaube, es hat mittlerweile auch schon in die Medien geschafft. Also
Vertrag läuft ja aus, hat ja nur einen Einjahresvertrag, also auch der wäre im Sommer frei. Tobias Graulich war so ein bisschen Unglücksrabe, finde ich. Wenn er sich festgespielt hat, dann in der Startelf, Tino, hat ihn eine Verletzung oder eine Sperre irgendwie erwischt.
Wenn wir so Kategorien bilden und Flacho Dimas der Gewinner des Trainerwechsels war, würde ich jetzt mal Graulich bezeichnen als den heimlichen Gewinner dieser Saison. Denn sind wir ganz ehrlich, ich erinnere mich noch ans Trainingslager am Walchsee vor der Saison. Da haben wir uns mit dem Tobias Graulich unterhalten. Und selbst er hatte so mehr oder weniger unausgesprochen eingeräumt, hier Anschlusskader zu sein. Irgendwie zu gucken, was das Jahr so bringt. Wir haben ihm nach seinem Jahresvertrag gefragt. Er hat gesagt, ja, ich bin jetzt hier, ich nehme die Situation an. Passt jetzt auch zu dem, was Benny gesagt hat. Ne? Situation annehmen, irgendwie was draus machen. Und du hast gerade gesagt, Jens, immer wenn er gespielt hat, hat er dann auch starke Leistung gebracht. Da ist er dann auch reingekommen, irgendwie 5., 6. Spieltag, war überraschend stark, hat dann 3, 4 Topspiele gemacht, war dann verletzt, das zog sich dann so durch. Also ich glaube, ja, er kann sich wahrscheinlich gerade ein Stück weit aussuchen, wo er nächstes Jahr spielt. Ich weiß nicht, ob Dynamo ihn halten will, vorstellbar, weiß ich nicht. RWE habe ich auch gelesen und ich habe auch Arminia Bielefeld gehört. Also da sind jetzt nicht die schlechtesten Adressen.
Ja. Und Dynamo hat ja schon was getan auf der Innenverteidigerposition. Also mit allen 4, die man jetzt hat, wird man nicht in die neue Saison gehen. So viel scheint festzustehen. Wir hoffen auf eine starke neue Saison. Dann im 3. Anlauf. Sebastian, alle guten Dinge sind dann 3, oder? Also nächstes Jahr, ähnlich wie bei Bayer Leverkusen, müssen wir dafür unser Leiden, was wir jetzt wirklich auch in dieser Rückrunde gehabt haben. Letztes Jahr hatten wir Meppen. Jetzt diese Saison hatten wir diese Rückrunde. Irgendwann muss doch der Fußballgott auch mal ein Einsehen haben.
Sicherlich. Ich denke, es wird passieren. Wir werden immer wieder positiv in die neue Saison starten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch lange dauert, bis wir wieder zweitklassig sind. Also ich freue mich auf eine tolle nächste Saison auf jeden Fall.
Und bei dir ist es ja wirklich so, auch durch den Draht zu Benny, du bist richtig eng wieder an den Verein aus Dresden, aus der Stadt, wo du wohnst, herangerückt. Also man muss schon sagen, Dynamo ist deutlich, was das Fandasein betrifft, über dem FC Bayern.
Ja, deutlich. Und das hat mehrere Gründe. Du hast ja anfänglich schon mal ein bisschen was zu meiner Historie gesagt. Ne? Ich war am Anfang Werder Bremen-Fan, weil die Vereinsfarben von meinem Heimatverein grün-weiß waren. Unser Trainer war aber übelster Supporter von Bayern München und der hat mich dann damit angesteckt. Dann habe ich das viele Jahre verfolgt. Meine Lieblingsspieler, die man so als Jugendspieler so nacheifert, waren halt dann da und dann war ich dann aber auf einmal hier und dann habe ich immer mehr Leute kennengelernt aus dem Umfeld, durch Benny auch, wurde in Projekte wie zum Beispiel diesen tollen Buch mit eingebunden. Mhm. Der Verein hat mich gefragt, ob ich den eine Einlaufmusik für die Spieler produzieren darf und was für natürlich viele Fans richtig blöd war, war natürlich diese Corona-Pandemie, weil niemand ins Stadion durfte und das war für mich aber auch so ein Punkt, wo ich aufgehört habe, wirklich mich intensiv für Bayern München zu interessieren, weil mich hat es als Künstler, der nicht vor Publikum auftreten durfte, so krass angekotzt, dass diese Profis trotzdem nach Dubai fliegen und nach Spanien und Italien mit ihren Riesentrupp in jede Woche zweimal irgendwo hin und spielen. Und wir Künstler, wir durften nicht mal irgendwie gefühlt die Wohnung verlassen sozusagen. Das hat mich so genervt. Und dann diese arroganten Aussagen, die es da auch da einmal gab von Rummenigge und Co., wo die da mit Corona-Infektion noch ins Ausland geflogen sind und alle möglichen Leute angesteckt haben. Das hat mich so genervt, habe ich mich wirklich krass abgewandt und konnte aber meine Fußballleidenschaft natürlich nicht hinten anstehen lassen und habe dann wirklich alles ganz intensiv dann hier verfolgt. Und ihr wisst ja selber gut genug, jedes Spiel von Dynamo Dresden ist wie ein Endspiel. Man weiß nie, ob man als Sieger vom Platz geht. Und das macht das Ganze so toll und emotionsgeladen jedes Mal. Und das finde ich absolut spannend. Deswegen komme ich super, super gerne ins Stadion oder guck's mir dann im Fernsehen an. Und dann, ja, dann kommt man halt immer mehr ans Thema rein.
Ist das geil für dich? Kriegst du da, ja, hast du ja nun komponiert, so ein bisschen auch Gänsehaut? Ich krieg immer Gänsehaut, wenn die Mannschaften einlaufen, manchmal dann noch mit Choreo und so. Und ja, wenn dann dein Lied dort gespielt wird?
Ich wünschte mir, wir hätten bessere Lautsprecher im Stadion. Das ist das Einzige. Aber ansonsten bin ich einfach mega, mega stolz, auch wenn Leute dann so nachfragen, weil es wurde ja immer noch nicht offiziell vorgestellt. Ja. Da soll es immer noch mal irgendwie ein Event dazu geben und das musste aufgrund von diversen Sachen immer wieder verschoben werden. Ich hoffe, dass es irgendwann bald soweit sein wird und wir das nochmal offiziell vorstellen können mit dem Verein zusammen, würde ich mich wirklich sehr freuen. Und an dieser Stelle auch nochmal danke an Benny für das Vermitteln und die tollen Ideen, die er da auch unabhängig von dem, was er für mich gemacht hat, immer dann so reinbringt. Das ist wirklich cool und ganz lieben Dank.
Was, Benny, begeistert dich an, jetzt sage ich mal SK, als DJ? Er ist ja wirklich ein Welt-DJ, also muss man einfach mal sagen, kann sich jetzt auch so hinnehmen, ist so Weltmeister geworden vor 10 Jahren, haben wir gesagt, aber er legt natürlich auf den Bühnen dieser Welt auf.
Ja, das ist natürlich ein Gebiet, was ich überhaupt nicht kenne. Also das DJ-Sein ist mir so fremd wie nichts anderes, weil ich bin musikalisch ungefähr eine absolute Lusche. Ja. Du verfolgst es halt und guckst da, was ist in deiner Stadt so los, und du erwartest ja von Dresden nicht, dass tatsächlich jemand aus dieser Stadt kommt, der in der Welt bekannt ist. Ich meine, wir haben ja jetzt hier mit SK jemanden sitzen, aber Wir haben ja auch Purple Disco Machine jetzt seit kurzem, wo ich einfach sage, wow, Dresden kann auch Welt, ja, und das ist irgendwie ganz charmant, dass es hier nicht nur Fußball gibt und dass es hier nicht nur Dynamo gibt und dass es einfach auch Bereiche gibt, die genauso Würdigung erfahren sollten wie unsere große Religion Dynamo Dresden. Und von daher gebührt ihm natürlich auch genau diese Ehre, am größten Sportverein Dresdens teilhaben zu lassen, wie umgedreht die Stadt an seiner Musik. Und ich kann nur noch sagen, also die Ultrasfeier letztes Jahr
war schon hat dich aber auch stolz gemacht, oder? Dort mit im Stromwerk auflegen zu dürfen, oder?
Ja, also ich bin ja nie nervös vor Auftritten, aber da war ich's. Vor allem, weil ich halt auch von so Teilen der Fanszene so ein bisschen verrückt gemacht wurde, dass das vielleicht nicht ganz so funktioniert, weil Fußballfans anders ticken. Und dann dachte ich, naja, aber ich war mir schon sicher, dass es funktioniert, aber dann irgendwie auch wirklich tatsächlich sehr nervös, vor so einer energiegeladenen Meute da aufzutreten. Es war auf jeden Fall absolut Highlight-Auftritt. War Wahnsinn einfach.
Und das muss man ja bei dir auch sagen, das ist ja richtig Arbeit. Also du bist ja nicht wie DJ Rudi Rübel, der irgendwo in einen Club kommt, einfach mal seinen Laptop hinstellt, einen Stick rein tut und dann sagt, okay, macht mal. Sondern bei dir ist richtig Arbeit angesagt.
Ja, also ich sehe mich halt schon auch so ein bisschen als Live-Performance-Künstler, der halt mit den Tracks, die er spielt, was Neues schafft. Und das war mir auch gerade für die 70-Jahr-Feier ganz, ganz wichtig, dort Sachen, mit denen die Fans auch im normalen Spielbetrieb sozusagen zu tun haben, das in mein Set einfließen zu lassen. Das ist natürlich nicht so einfach, einen 12. Mann in eine Dance-Version zu verwandeln, aber ich habe es hinbekommen und auch Fußball ist das Leben, habe ich auch nochmal neu gemixt und so, und die Intro-Musik, also Einlaufmusik, das hatte ich auch im Set und hier und da so einige Tracks oder Chöre, die man aus dem Stadion kennt, habe ich dann auch noch mit ins Set einfließen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und das mache ich nicht nur bei so einer 70-Jahr-Feier, sondern auch schon bei anderen Events, dass ich mich explizit darauf vorbereite, um das Publikum da abzuholen. Ja. Und dass dann so ein gutes Feedback kam, auch von Benny, der ja angeblich keine Ahnung hat für Musik. Ich denke, er hat sehr viel Ahnung, weil wenn er das gut findet, was ich mache, das zeugt von dem guten Musikgeschmack.
Wie hältst du dich eigentlich fit?
Danke. Wie ich mich fit halte?
Naja, sowas, wie gesagt, das schlaucht ja auch. Also du reißt da ordentlich was ab, wenn du selber auflegst.
Ja, man bewegt sich da auf jeden Fall schon sehr viel. Und ich habe dann so eine Smartwatch, da sieht man dann auch immer, wie viel Kalorien man verbrennt und so. Ansonsten bin ich ab und zu noch mal joggen und mache auch so ein paar kleine Fitness-Sachen zu Hause. Ich wünschte manchmal wirklich, ich hätte mit Fußball nicht ganz aufgehört. Ja. Und habe immer noch so im Kopf, vielleicht fragt mich mal wieder jemand, ob ich mal mitspielen will, aber warte ich immer noch irgendwie auf eine Einladung aus, vielleicht sogar auch besser so. Ich glaube, ich würde es gar nicht mehr körperlich schaffen, so zu spielen, zumindest wie früher.
Ich habe ja gelesen, du willst bei der WM 2026 unbedingt dabei sein. Du hast ja auch so ein Faible, ähnlich wie Benny und ich, für die USA. Wenn du dann Helfer brauchst, der irgendwas macht, irgendwie Wohlfühlmanager, ich würde mich jetzt sofort bewerben. Also wirklich, wenn das kommen sollte, WM 2026, Sebastian, ich bin sofort dabei, als ja. Was auch immer.
Ja, also das ist wirklich ein Ziel von mir. Das kleine Ziel war ja EM im eigenen Land irgendwo aufzulegen. Das muss ich wirklich sagen, schwerer als gedacht. Habe mit sehr vielen Parteien schon gesprochen und bis jetzt war noch kein Reinkommen, aber vielleicht habe ich noch Glück, auf dem ein oder anderen Fanfest wenigstens spielen zu können. Die Stadt Leipzig hat mich leider abgelehnt. Die Nachricht habe ich jetzt vor ein paar Tagen bekommen. Das
Welche Stadt? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden.
Die Stadt Leipzig. Ja, das hat leider nicht geklappt. Ich war auch für Berlin im Rennen, aber die haben sich dann einfach nicht mehr gemeldet. Dann sollte ich in der Lounge auflegen beim Eröffnungsspiel in München. Die haben sich auch nicht mehr gemeldet. Naja, an irgendwas wird es liegen, wer weiß. Aber ja. USA klappt, wir müssen das antizipieren und uns das schon vorstellen, wie wir da im Stadion stehen.
Wunderbar.
Dann sollte das klappen. Und dort ist ja der DJ im Stadion gang und gäbe. Ja. Also nicht, ne, das wird ja nochmal ganz anders inszeniert. Bisschen schade, dass das mal hier das in Deutschland noch nicht so hat, aber gut, die Fanszene hat da andere Vorstellungen und das ist natürlich auch wichtig, dass man da eine Einigung findet, das für alle passt. Ich persönlich denke aber dennoch, vielleicht auch mal ein Update der Playliste vor dem Spiel im Stadion, ohne jemand jetzt so nahe zu treten, wäre vielleicht langsam mal angebracht.
Das Halbzeitlied geht mir so auf den Senkel, sage ich dir immer wieder. Ich kann dieses Halbzeitlied, das wird in Dresden und in Paderborn gespielt, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ich scheine der Einzige zu sein, dem das auf den Senkel geht. Was ich noch gesehen habe, du bist auch in diesem Trikotbuch mit drin und du bist leidenschaftlicher Trikotsammler. Also ja. Trikots ist ganz, ganz wichtig. Ist ein Heiligtum für dich.
Ganz genau. Da gucke ich immer, dass ich irgendwie gerade die Retro-Trikots aus den 90ern bekomme. Also da bin ich, das gibt mir irgendwas. Diese ganzen alten Trikots, wenn man sich das auch anguckt, wie toll und wie detailreich die Trikots früher waren. Heutzutage bekommst du halt nur noch so ein Ding, da ist alles einfach direkt in Stoff reingedruckt und früher hast du da die Streifen drauf genäht, das Wappen war gestickt. Das wird ja bei den meisten größeren Vereinen jetzt auch schon einfach nur noch einfarbig gedruckt. Finde ich alles sehr schade, deswegen gucke ich immer eher so nach alten Schätzen und war mega stolz, dass ich in diesem Buch mit vertreten sein durfte und vor allem mit diesem wahnsinnig seltenen Auswärtsshirt von Adidas in grün, also Wahnsinn, also ich hätte es am liebsten behalten, aber das war leider nicht möglich.
Dresden ist ja momentan so ein bisschen im Rammstein-Fieber, wie hältst du der DJ, gehst du dort mal hin, guckst du dort vorbei oder sagst du, es ist gar nicht deins?
Nee. Ich habe jetzt Festivals am Wochenende, da ist mein Fokus drauf.
Benny, bist du bei Rammstein?
Ich bin Donnerstag.
Tino, wie ist es bei dir? Rammstein?
Zaungast, aber von außen sozusagen.
Wie Zaungast? Du kommst doch gar nicht dorthin?
Naja, man kennt ja den Ostra-Park ein bisschen. Nee, so, ich werde mal vorbei schlendern, vielleicht auch laufen. Nee, selber drin bin ich nicht, nein.
Okay, alles klar. Das hätte mich jetzt eher interessiert. Sebastian, was läuft bei dir eigentlich im Auto? Deine Musik? Hörst du da nochmal nach? Mensch, super gelungen? Oder was hörst du so? Querbeet? Also, oder?
kurz vor unserem Podcast-Aufnahme hier habe ich nochmal ein Lied, an dem ich gerade arbeite, gehört tatsächlich. Einmal, um mich zu gewissern, dass es gut klingt, bevor man es abgibt. Aber so generell höre ich gar nicht so viel Musik, weil ich ja den ganzen Tag im Studio an Musik arbeite. Mhm. Das ist wahrscheinlich so, wie als würde Benny sich dann zu Hause nochmal hinstellen und dann sie mit so einer Ballmaschine Bälle zuschießen lassen. Ich glaube, macht man. Also
früher, ja, das glaube ich. Jetzt geht er Golf spielen.
Früher war er besser. Benny Golf spielen. Ne, also ja. Da höre ich gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Wo ich zu einem Konzert war, letztens war auch unten in der Rinne bei Kraftklub. Mhm. Das fand ich wirklich sehr gut und ich bin tatsächlich gespannt, wie die das dieses Mal lösen wollen, dass man diesen Riesenaufbau von Rammstein nicht eben von der Brücke auch sehen kann, was die da auf die Brücke aufbauen und ob da...
Ist gesperrt.
Ist komplett gesperrt, weil da standen schon viele Schaulustige auch bei den Kraftklub-Konzert letztes Jahr. Da bin ich mal echt gespannt.
Wo tritt denn der Local Hero in diesem Jahr? Wo sehen wir den denn nochmal hier in der Region?
Also in Dresden ist der einzige feste Termin Ende des Jahres im Stromwerk. Ich glaube, okay. 29.12. ist das.
Mhm. Das ist ja schon eine Tradition, oder?
Und ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf.
Klar.
Aber ich mache es jetzt einfach mal. Also gibt ja wieder eine große Bühne beim Stadtfest vor der Radeberger Brauerei, Semperoper. Da werde ich wahrscheinlich auch mal kurz zu sehen sein oder auch länger. Ja,
sehr schön. Sehr schön. Das wird großartig. So, Benny muss los. Benny, danke, dass das geklappt hat. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast an der heutigen Podcast-Folge. Gerne wieder.
Sehr gerne, sehr gerne. Viel Spaß euch allen. Ciao, ciao.
Sebastian, vielen lieben Dank. Wer mehr von dir erfahren will, gibt diverse Podcasts, wo du auch mehr über dein DJ-Dasein erzählst. Das lohnt sich da auf jeden Fall reinzuhören. Wir wollten heute ein bisschen mit dir über Fußball quatschen, über deine Liebe zu Dynamo und können das hoffentlich irgendwann mal in genau dieser Konstellation wiederholen.
Sebastian, ich habe mich auch sehr gefreut, weil es ist in diesem Podcast sonst sehr, sehr selten, dass man einen Bayern-Sympathisanten hat, einen Optimisten und du hast beides. Das ist echt top und uns verbindet noch was Drittes, das wird den Jens jetzt auch überraschen. Wir haben früher zwar nicht zusammen, aber nacheinander für den gleichen Verein gespielt. Ich habe auch mal bei Grün-Weiß Elstra gespielt.
Oh. Nicht dein Ernst.
Ehrlich.
Ja, er kommt ja aus der gleichen Region. Also ihr müsst ja...
Ich bin ja groß geworden in Kamenz, habe jahrelang bei Einheit Kamenz gespielt und dann hat mich ein Kumpel überredet, der an Elstra gewohnt hat, da bin ich dann so beim Studium gewesen in Leipzig, ach komm, wenn du noch ein bisschen spielen willst, komm doch nach Elstra. Und da bin ich 2-3 Jahre am Wochenende immer nach Elstra gefahren und habe dort gespielt.
Großartig.
Hast du noch auf dem Hartplatz gespielt oder gab es da schon den Kunstrasen?
Ich bin dann erst zur Kunstrasenzeit dorthin gekommen.
Aha.
Genau. Es war ja, so die Jahrtausendwende.
Genau. Ja, nee, da war ich schon nicht mehr da. Ich bin tatsächlich nicht nach Elstra zurückgewechselt. Nach meiner Zeit bei Bodissa habe ich noch 1 oder 2 Jahre bei Aufbau Deutsch Baselitz gespielt. Warum, fragt man sich? Die hatten Rasenplatz, auch fürs Training. Das war sehr geil.
Sehr schön.
Rasenplatz am Großteich.
Genau.
Und warum hast du dann deine Karriere beendet? Du spielst ja gar nicht mehr, oder?
Nee, leider gar nicht mehr. Also es war tatsächlich so, dass ich bis zur A-Jugend bei Bodissa war. Mhm. Dann wurde ich auch anfänglich immer mal mit in die erste Männer hochgezogen. Aber meine Ausbildung nach dem Abitur war dann in Dresden und die Fahrerei hin und her, das war alles halt, das waren viel zu lange Wege. Also wollte ich weiterspielen, habe dann in der Nähe von meinem Heimatort, Elstra, wollte ich dann ein bisschen höherklassig spielen und Deutsch Baselitz war eine der Mannschaften, die höherklassig gespielt hat. Ich würde sagen, Bezirksliga war das. Und ja, da habe ich dann dort noch 2 Jahre gekickt, aber dann habe ich schon so viel am Wochenende auch aufgelegt, dass ich dann stellenweise gar nicht mehr das geschafft habe, zu den Spielen zu kommen. Und dann dachte ich, okay, ich wechsle zu einem Verein irgendwie in der Nähe von Dresden, habe da auch mal hier und da ein Probetraining und so gemacht, aber das war dann alles wirklich zu viel mit Ausbildung als Mediengestalter und dann hatten wir da so Schichten, Früh- und Spätschichten, dann konnte ich immer nicht zum Training. Das war dann alles ja leider nicht mehr so ideal und habe dann nur noch ab und an mit Freunden gekickt und irgendwann dann leider gar nicht mehr. Und jetzt letztes Jahr Da ist mir ein riesen Fauxpas passiert. Ich komme auf ein Festivalgelände, um dort zu spielen, und ein bekannter DJ-Kollege spielt mit einem anderen da mit einem Fußball hin und her. Und ich dachte, ich kann jetzt hier meine David Beckham-Skills zeigen und eine Bananenflanke schlagen. Habe ich mir natürlich eine riesen Zerrung zugezogen vor meinem Auftritt und musste danach in die Behandlung zu einem Physio hier aus Dresden, Willi Noack. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und der wiederum macht auch Behandlung von Dynamo-Spielern, unter anderem Borkowski ist bei ihm ab und zu da. So, jetzt haben wir einen Kreis geschlossen.
Wahnsinn. Beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall noch mehr über Döner, übers Reisen und ein bisschen über Lifestyle reden. Da kann uns Sebastian, also SK83, auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr erzählen. Pass ja gut auf dich auf, und wie gesagt, wir wiederholen das definitiv.
Alles klar. Ganz, ganz lieben Dank an euch beide. Ne?
Jo, danke dir. Ciao.
Ciao. Das war eine launige Runde. Wir geben gerne nochmal zu, wir haben die Runde heute Vormittag, also am Dienstagvormittag aufgezeichnet, wo viele Entscheidungen noch nicht so klar waren.
Als die Tinte unter Tim Stanislav Schreibers Vertrag gerade trocknete, da haben wir miteinander gesprochen.
Aber gut, dass Tim Stanislav jetzt auch immer sich jetzt seinen Doppelnamen, aber wenn er sich in den sozialen Netzwerken so präsentiert, scheint er ja mit gut klarzukommen. So.
Ich bin auf die Geschichte gespannt und vielleicht haben wir sie schon morgen in unseren Kommentaren irgendwo stehen.
Irgendeiner.
Weil das Netz weiß ja alles.
Das meine ich ja. Und irgendeiner wird sagen, sagt mal, was macht ihr den ganzen Tag, ihr müsst es doch wissen. So. Vielleicht meldet sich die Familie Schreiber und sagt, Mensch, der Tim heißt deshalb Tim ja. Stanislav. Aber mir fällt es jetzt momentan nicht so richtig ein.
Mir auch nicht, ne? Es müssen ja auch heute Abend Fragen offen bleiben. Es gibt ja auch einen nächsten Dynamo-Podcast, nächsten Mittwoch.
Ich hoffe mal auf 3 Punkte gegen den MSV Duisburg, auf ein ordentliches Saisonende in der dritten Liga. Das würde nämlich dafür auch sorgen, dass das Sachsenpokalfinale nur noch ansatzweise dramatisch verläuft. Reicht doch, wenn es da dann um den Sachsenpokal geht, als wenn dort noch so viel Zündstoff drin ist, den man
absolut
eigentlich braucht.
Absolut, also da kann man echt nur hoffen, dass, egal wie das Spiel am Samstag endet, ich gehe tatsächlich auch von einem Heimsieg aus, dass am Ende der 4. Platz vor allen Dingen dasteht, damit wir diese Diskussion nächste Woche nicht führen müssen, dass da ein Haken dran ist. Spannend finde ich jetzt am Samstag wird sein, ob und wenn wer verabschiedet wird.
Das finde ich auch spannend. Das, aber glaubst du, ja, nochmal klar, man muss die Möglichkeit jetzt am Samstag nutzen. Sachsen-Pokalfinale ist ja eigentlich ein neutrales Spiel, Veranstalter Sächsischer Fußballverband. Damit bietet sich nur am Samstag die Möglichkeit.
Eigentlich ja, ne?
Amo Aslan wird man verabschieden?
Auf jeden Fall. Eigentlich, also Dynamo hat es ja mal so gemacht, die haben alle verabschiedet, also in den vergangenen Jahren, deren Verträge ausgelaufen sind. Ne?
Das ist eine ganze Menge.
Es gab ja auch mal den Passus, dass man sich dann von Spielern verabschiedet hat und gesagt hat, was erstmal ein Abschied, vielleicht für immer, vielleicht aber auch nicht, vielleicht melden wir uns nochmal.
Da war Ralf Becker ein Filou. Also da hat er ein ganz besonderes Händchen dafür gehabt. Und dann wurden auch Spieler mal in der Pressemitteilung 7 oder 8 Spieler en bloc verabschiedet, auch in den sozialen Netzwerken. Da hatten sie ein Händchen dafür.
Das stimmt. Deswegen finde ich, wie gesagt, die Verpflichtung von Schreiber jetzt sogar noch vorm Saisonende, das finde ich durchaus, das hat irgendwas. Also das gefällt mir. Auch wenn es uns heute reichlich Arbeit beschert hat, aber dafür sind wir ja da. Ne? Wir können ja nicht nur den ganzen Tag Rhabarberkuchen essen.
Danke, Tino. Und spasiba, Tim Stanislav.
Bis nächste Woche.
Ich freue mich. Bis dahin. Und denkt dran, zu Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. 3 Punkte reichen da.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.